herzlich willkommen, liebe Actionfreunde und Fratzengeballer, der Podcast für alle, für die die 80er bereits im Jahr 1991 sehr, sehr weit weg waren, geschweige denn erst im Jahr 2000. Heute ist mit mir nicht der Sergei, denn der ist jetzt auch mal im Urlaub. Deswegen habe ich mir jemanden zur Brust genommen, den wir bereits schon mal in der Sendung hatten. Und zwar Episode, was war es noch gleich, 14, 15 rum, die Besprechung zu Retroactive. Der Cinefreak Michael, herzlich willkommen, Michael.
Moin, moin. Zur Brust genommen. Ja, da reden wir aber nochmal drüber.
Ja. Du hast mir damals in dieser Sendung einen Film präsentiert, Retroactive, aha, den ich nicht auf dem Radar hatte, muss ich sagen. Überhaupt nicht. Das war für mich ein Fremdwort. Aha. Nie gehört, nie gesehen. Und nach eurem Podcast habe ich mir das Teil sofort besorgt. Also noch auch dir nochmal vielen Dank dafür. Geile Empfehlung.
Sau spannend, vor allem beim ersten Sehen, ne? Also ja, total. Man weiß ja überhaupt nicht, was passiert, und ich finde, für ein B-Movie ist der auch actionmäßig sehr, sehr gut gemacht. Also da gibt's deutlich Schlechteres.
Wir haben zwar noch eine Zeit, wo B-Movies auch noch einen gewissen Value hatten, und die wurden gut produziert, waren eine Joel Silver Produktion, und sehr, sehr geiler Tipp, den eben sonst nicht jeder kennt.
Joel Silver Produktion, bin ich mir jetzt gar nicht sicher.
Ich dachte, es war Joel, ist egal, ganz ehrlich. Wer diesen Podcast schaut, der kann es ja nachhören, nachlesen.
Genau.
Und uns dann verfluchen, das ist gar kein Problem. Bevor wir in unserer Thematik starten, habe ich jetzt ein Filmquiz vorbereitet. Der Sergei versucht ja immer ein Filmquiz mit dem aktuellen besprechenden Film zu verknüpfen. Das gelingt mir nicht immer, aber ich hab's versucht. Bist du bereit, Michael? Und denk dran, noch nicht jetzt lösen, wir lösen erst am Ende der Folge, damit unsere Zuhörer auch was nachzudenken haben, okay?
Alles klar.
Wir haben einen Vater, dessen Sohn fälschlicherweise von einem korrupten Sheriff inhaftiert wurde. Sein Vater kann das so nicht tolerieren und will seinen Sohn schützen, logischerweise, und will mit Hilfe seines fahrbaren Untersatzes seinen Sohn aus dieser Lage befreien. Das ist die Situation. Und wie gesagt, die Auflösung folgt dann irgendwann in einer Stunde oder so, wenn dieser Podcast halb durch ist. Und jetzt präsentieren wir mal den Zuhörern, die irgendwie nicht gelesen haben, um was es jetzt gerade geht, unser heutiges Thema. Und zwar ist das eines, das mir eigentlich sehr lieb ist. Mhm. Und das kam ja, müssen wir kurz in eine Brücke schlagen. Der Sergei und ich haben vor einem halben Jahr eine Episode aufgenommen, Pilot Watching Knight Rider. In Pilot Watching ist eine neue Rubrik, die wir gestartet haben, erst einmal durchgeführt haben, muss ich auch noch sagen, in welcher wir Pilot-Episoden von alten Action-Serien schauen. Und da müsst ihr noch wissen, der Sergei, der kennt keine TV-Serien. Das ist ein Filmkind, der hat schon mit 5 Jahren geballte Ladung, Rambo 20 und sonstige blutige Dinge gesehen, aber der kennt unsere Klassiker nicht. Der hat praktisch noch nie Knight Rider gesehen. Also haben wir Knight Rider geschaut, besprochen, hatten sau viel Spaß dabei. Und dann gab's halt im Forum auch diverse Diskussionen drüber und auch in anderen Threads kam immer wieder dieser Cinefreak-Typ mit Knight Rider-Inputs. Da habe ich gedacht, hey, ich habe gerade Zeit, der Sergei ist nicht da, der Michael ist ein cooler Typ, also warum sprechen wir nicht über Knight Rider? Aber wir sprechen nicht einfach über Knight Rider, wir sind ja ein Filmpodcast. Wir sprechen über den fantastischen Knight Rider 2000 aus dem Jahr 1991.
Oh Gott. Nennen Michael, wir ihn fantastisch, okay.
Ja, natürlich nennen wir ihn fantastisch. Es ist, hat viele fantastische Dinge drin. Wir wollen aber nicht einfach nur so einsteigen. Michael, Knight Rider. Mhm. Diese Welt von Michael Knight, David Hasselhoff. Du hast eine Beziehung zu dieser TV-Serie, die sehr, sehr dick scheint. Willst du uns was drüber erzählen?
Ja, ich fange mal ein bisschen ein paar Jahre davor ruhig mal an, um einfach mal zu erzählen, wie es damals war. Bei uns war es ja noch so, wir hatten kein Kabelfernsehen, Streaming und so weiter. Also, dass es jemals sowas geben würde, das war noch nicht mal irgendwie im Gespräch. Und somit hatten wir dann nur die normalen Programme. Ich meine, das war erst das zweite, NDR, WDR kam dann noch dazu. Und ich glaube MDR, weil da habe ich nämlich dann Dempsey and Makepeace später geguckt.
Wann war das etwa?
Das muss in den 80ern gewesen sein. Vielleicht Anfang der 90er. Mhm. Und das erste, was ich so gesehen habe, also meine erste Berührung mit Action, weil im Gegensatz zu Sergei, wurde ich sehr streng erzogen. Ich durfte nicht gucken, was nicht für mich erlaubt war. Und deswegen war ich halt auf diese einfachen Sachen angewiesen. In der, also als ich noch klein war, da waren das beim ZDF Ein Colt für alle Fälle, Trio mit vier Fäusten, die Fälle des Harry Fox, was eher so ein bisschen Comedy-like war, Hart aber herzlich und Agente mit Herz gab's dann noch.
Das ist das, ganz ehrlich, das hört sich nach tollen Dingen
an. Und auf ARD gab es dann das A-Team und irgendwann zu der Zeit muss auch Miami Vice rübergeschwappt sein. Und schön. Was noch ganz interessant vielleicht ist, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Heute hat man Episodenführer und binget auch viel. Ich weiß nicht, muss man hier noch kurz erklären, was Bingen ist? Weiß das irgendwer nicht?
Nee, die wissen das, die wissen
gut,
das.
Gut, ich wusste es nämlich bis vor einer Zeit nicht, was damit gemeint ist. Und das war damals in dem Sinne gar nicht möglich, weil man hat immer sehr skurrile Ausstrahlungsreihenfolgen gehabt. Und das war auch bei Knight Rider übrigens so. Und somit habe ich die Knight Rider-Episode in ganz schräger Reihenfolge gesehen. Ich habe den zweiten Auftritt von Goliath zuerst gesehen, den zweiten Auftritt von K zuerst gesehen. Und habe auch den Pilotfilm erst sehr, sehr spät gesehen. Und ich hatte in der Schule von jemandem gehört, Mensch, Knight Rider, und das ist doch so toll und so. Und habe das dann bei meiner Tante durch Zufall entdeckt. Und ich meine, das müsste die etwas skurrile Folge gewesen sein, Ein Ring aus Feuer, wo die im Barjo waren. Ja, klar,
zweite Staffel, oder?
Ja, genau, genau, ja, genau. Ja. Und das war, glaube ich, eine der ersten Folgen, die ich gesehen habe.
Das ist eine geile Folge, ich mag die.
Ja, sie ist immer noch ganz nett. Also es gibt Folgen, die gefallen mir heute besser. Das sind vorwiegend die richtig gut gealtert sind. Die gibt's tatsächlich. Und was gibt's noch dazu zu sagen? Ja, genau. Und dann bekamen wir irgendwann Kabelfernsehen und dann kam interessanterweise der 6-Millionen-Dollar-Mann, dann kam die 7-Millionen-Dollar-Frau, Knight Rider, Airwolf und so weiter.
Ich habe die beiden nie gesehen. Ich habe den 6-Millionen-Dollar-Mann nie gesehen.
Okay, auch den 7-Millionen-Dollar-Frau nicht? Weil da haben wir nachher im Grunde genommen noch eine kurze Parallele dann sogar zum Film, den wir jetzt besprechen wollen.
Und ich habe auch die Serie mit dem Motorrad, das ist also Street Hawk. Habe ich nie gesehen. Ich weiß gar nicht, wo der lief.
Leider nicht sehr langlebig. Das waren nur 13 Folgen, meine ich. Einige waren ganz gut durchaus und auch von der Synchro her, also kann man ganz gut gucken.
Ich habe aber noch auf Pro7 kam so Mitte der 90er Automan, der Superdetektiv. Sagt ihr das noch was?
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das mal gesehen habe.
Das war so ein Polizist, so ein eher so ein Analyst, ja. Der hat sich einen Computer gebaut, so eine künstliche Intelligenz und das war immer so ein Hologramm, das mit ihm mitlief und es auch ein Auto war. Das konnte auch ein Lamborghini Countach war es, glaube ich. Das war super cheesy, aber das Intro, das war so geil. Das
war aber vor Knight Rider, oder?
Es muss glaube ich währenddessen gewesen sein.
Okay.
Es muss währenddessen gewesen sein. Ich bin nicht mehr ganz, ganz sicher, aber es war völlige Mitte 80er Jahre Vibes, die ich gespürt habe.
Ja.
Ich schick's dir später.
Genau, und das ist, ja. Man muss dann ja auch dazu sagen, vielleicht noch am Rande bemerkt, das weiß ich auch nur durch den Knight Rider Podcast, die ich jetzt übrigens mal ganz herzlich grüße, falls sie sich uns anhören.
Absolut. Knight Rider, großartiger Knight Rider Podcast aus Deutschland. Ich habe schon Kontakt mit denen gehabt. Das sind coole Jungs, liebe Grüße darüber.
Genau, Basti und Philipp. Ich war auch schon mal dabei und das war richtig klasse. Hat mir richtig Spaß gemacht. Und hatte ich zum Beispiel erfahren, dass es damals noch ganz anders gedreht wurde. Heutzutage macht man eine Staffel fertig und schaut, wie die läuft. Und damals war das wohl tatsächlich noch so, dass man Folge für Folge gedreht hat. Ähnlich wie das bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten oder so ist. Man hat einen Vorlauf von ein paar Tagen, von einer Woche oder so. Und ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass das vielleicht auch einfach versicherungstechnisch irgendwann nicht mehr so wirklich sinnvoll war, weil wenn jemand krank geworden ist, dann musste man natürlich ausweichen und ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass dann vielleicht solche Folgen erschienen sind, wo dann Geburtstag gefeiert wird oder so.
Was du gesagt hast, wegen der Ausstrahlungsreihenfolge, das ist, sag dir die Serie Quantum Leap was? Zurück in die Vergangenheit.
Nee, die sagt mir tatsächlich mal nichts.
Das ist großartig, großartige Serie über einen Wissenschaftler, der es geschafft hat, in einer anderen Dimension zu verschwinden quasi und er driftet quasi immer durch die Zeit und platzt irgendwo, zum Beispiel ins Jahr 1953, in den Körper eines schwarzen Mannes zum Beispiel. Ah. Wir sehen aber immer den Hauptdarsteller Scott Bakula.
Ich hab's nie gesehen, aber das lief immer vor. Das lief immer vor der Serie, die ich geguckt habe.
Und ich hab da die DVD-Box, die Komplettbox.
Okay.
Und ich war erstaunt eben, du siehst immer Ende der Episode, wie er bereits den nächsten Sprung macht.
Ja. Yeah.
Aber das hat dann nie gestimmt mit dem, was in der nächsten Episode passiert ist in der deutschen Ausstrahlung. Das ist immer völliges Chaos. Komplett durcheinander. Und das erklärt einiges aber.
Das, weißt du noch, wie das so mit Computern war? Kam es Ende der 70er, Anfang der 80er auf, dass man so C64 und Commodore und solche Sachen hatte?
Ja, das muss Anfang 80er gewesen sein. Da bin ich noch zu jung.
Ja.
Mit 38 Jahren, da weiß ich nicht mehr so viel.
Und das hat man dann auch film- und serientechnisch dann auch eingebaut. Es gab zum Beispiel, das muss ungefähr sogar zur gleichen Zeit gewesen sein, den Spielfilm, übrigens von John Badham, guter Film, Das fliegende Auge, Blue Thunder.
Oh, da, schön, ja, sehr schön.
Der ist schon recht stark. Ich denke, das wird ungefähr zur gleichen Zeit gewesen sein.
Ja.
Und interessant ist es ja, dass, erzähl ich mal ganz kurz, weil mir fällt mir jetzt gerade ein, Knight Rider gar nicht die erste Serie von David Hasselhoff war.
Ja.
Der hat nämlich zwei andere gemacht, und zwar, jetzt habe ich den Namen vergessen. Eins war
The Young and the Restless auf jeden Fall hat er gemacht.
Ja.
Das war ja so eine Daily Soap, bei der er einen Arzt gespielt hat.
Ja.
Eine Rolle, die er auch vor etwa 10 Jahren so nochmals wieder aufgenommen hat für eine Weile.
Ja, genau, das meine ich. Irgendwas mit Leidenschaft. So.
Schatten der Leidenschaft vielleicht auf Deutsch?
Ja, ich glaube Schatten der Leidenschaft, irgendwie sowas
in der. Das ist sicher damals auch in den 90ern auf Sat.1 so gelaufen rum. Da kamen diese komischen US-Soaps, die da nicht anschaubar waren für uns.
Ja, das kann gut sein. also ich weiß noch, ich meine, dass bei meiner Tante müsste das gelaufen sein. Und danach hat er, glaube ich, auch ein bisschen in Love Boat mitgespielt, wer das noch kennt.
Ja, er war ein paar Folgen, also mindestens einer war ich, glaube ich, dabei. Der hat ja eben, der Hoff, der war ja noch ein unbekannter Name, aber nicht mehr ganz. Eben wie gesagt, wenn du mal in der Soap warst damals, du warst halt ein bisschen im Gespräch. Ich würde übrigens gerne noch verweisen auf die wunderbare Biografie von David Hasselhoff, Wellengang meines Lebens.
Aha.
Sehr, sehr spannend zu lesen. Muss ich echt sagen, ich habe es gerade dieses Jahr zum ersten Mal gemacht. Tolles Buch. Und spannende Einsichten in einen nicht ganz uninteressanten Mann, der für mich immer zu Unrecht belächelt wird.
Auch ein bisschen selbstkritisch, wie würdest du es einordnen?
Ja, selbstkritisch auf jeden Fall, aber auch, ja, er zeigt ganz klar seine Schwächen darin, das ist ganz klar. Zeigt aber auch was anderes, dass er ein verdammt gutes Herz hat.
Okay.
Dass er halt auch ja ein bisschen auf Frauen fixiert war. Also war ein bisschen, ja, ich will nicht sagen Player.
Ja.
Aber hat sein Leben genossen, sagen wir es so. Und sagen wir so, das Buch ist sehr sympathisch geschrieben.
Mhm. Das hat man ja auch bei Knight Rider gesehen. Also das war ja auch das, was im Knight Rider Podcast immer wieder auch erwähnt wurde, zu Recht, dass David Hasselhoff da teilweise noch etwas krasser war als James Bond. Man konnte immer schon denken, Mensch, mit der fängt er jetzt eine Beziehung an und dann ist es doch nur ein One-Night-Stand. Und also ja, gut, das Frauenbild der 80er, aber ich glaube, es wurde auch bei euch sogar schon mal erwähnt.
Wir dürfen nicht die Rolle auf den Schauspieler zwingend projektieren.
Nein.
Denn wenn du, schau dir mal Neil Patrick Harris an,
ja,
der in How I Met Your Mother den Überplayer spielt und in Wirklichkeit ein super netter homosexueller Darsteller ist, der seit Ewigkeiten, glaube ich, mit seinem Partner verheiratet ist.
Okay. Ich wusste gar nicht.
Wir dürfen das nicht immer gleichsetzen, dass was da gespielt
nein,
wird.
Nein.
Das ist immer auch, das müssen wir aufpassen.
Aber das fiel mir jetzt gerade ein, weil das jetzt zu der Thematik passt. Und
ja, aber schau dir den Hoff an, das ist ein gut aussehender Typ, der ist ja wirklich mehr als nur handsome. Wer will nicht ausschauen wie der Hoff?
Mhm.
Ja? Also, come on. Also das hat sein Leben ganz sicher genossen. Jedenfalls, wir machen kurz mal. Also es gab dann die Serie, wer es nicht weiß, es gab die Serie Knight Rider.
Genau.
Die ist von 1982 bis 86 gedreht worden. Es waren, glaube ich, 86 Folgen, 4 Staffeln, war ein Hit. War vielleicht hierzulande, sprich Deutschland, Schweiz, Österreich, noch ein größerer Hit als in den Staaten. Ich bin nicht ganz sicher, aber gefühlt ist Knight Rider bei uns auch in den 90ern auf dem Pausenhof immer noch ein Thema gewesen. Immer.
Mhm.
Wie war es bei dir? Du bist ja 8 Jahre älter als ich.
Ja,
wie war es bei dir so?
Ich wurde eher ein bisschen belächelt, dass ich das dann so gut gefunden habe und gefeiert habe.
Wie alt warst du, als du es gesehen hast?
Ich muss gerade mal überlegen. Da war ich, glaube ich, Realschule oder so.
Also so 14, 15, 16 Jahre?
Ja, ich war auch eher Außenseiter. Also daher kam das, glaube ich, auch, dass ich diese Serien, wo es um Gerechtigkeit und das Gute geht, auch einfach bei mir sehr gut angedockt haben.
Zu Recht.
Ja.
Und das ist etwas, was mir im heutigen TV oft fehlt, dass Serien wie Knight Rider, das A-Team, die haben so stupide, die vielleicht auch rüberkommen mit der gespielten Gewalt von das A-Team mit Maschinengewehr auf Menschen von und so weiter, aber was die gemacht haben, die haben permanent Menschen geholfen.
Das stimmt.
Und das ist eine Message, die eigentlich verdammt wertvoll ist und was auch Knight Rider uns zeigt. Du hast da mehrere Dinge, die ganz spannend sind. Du hast die Beziehung von zwei Freunden, Michael und Kit. Ja, einer ist ein Computer, aber who the fuck cares? Ja. Da hast du auch die Beziehung von Michael und Devin. Devin, der so ja fast schon eine Art Vaterersatz ist, obwohl sie sich zu Beginn nicht so richtig leiden konnten, aber man sieht, wie dieser Respekt, diese Freundschaft immer größer wird. Dann dieses Rumgespiele mit Bonnie, das irgendwie zwischen oh, ein Interessende, ja, aber irgendwie bist du der große Bruder. Das hat schon, nochmals, das ist eine todsympathische Serie gewesen, ist sie immer noch. Ich weiß, was du meinst, Knight Rider wurde auch bei uns dann irgendwann brutal belächelt. Ich war im Alter, keine Ahnung, 14, 15 Jahre alt. Wenn du da gesagt hast, ich gehe nach Hause und schaue Knight Rider, dann weißt du, du wirst einsam und alleine sterben, weil du der dümmste Mensch der Welt bist. Das hat sich aber zum Glück jetzt auch wieder geändert. Retro ist in, zum Glück. Ja. Und ganz ehrlich, alle meine Freunde, wir gingen alle nach Hause von der Schule, haben Knight Rider geschaut, haben Baywatch, A-Team, wir haben das alle gesehen. Ja. Ich habe heute noch die Staffeln hier stehen und es gibt immer noch Tage, wenn es gerade ein bisschen regnerisch ist draußen, da ist eine schöne alte Folge Knight Rider gefolgt von einem A-Team. Double Park ist das ist doch ganz toll, immer noch.
Man springt gerne mal in die Zeit zurück, wo alles noch ein bisschen einfacher war, wo wir keine Pandemie hatten, keine Klimakrise so schlimm und
früher war alles besser, aber vielleicht nicht im Jahr 2000. Das müssten wir jetzt dann gleich besprechen. So eine schöne Überleitung gelingt mir meistens nicht so gut. Was ist Knight Rider 2000? Michael, willst du das kurz ein paar Sätzen erklären, was das eigentlich sein soll?
Also ich würde sagen, ich erzähle erstmal, worum es so grob geht. Ich erzähle mal die Handlung.
Nee, warte noch, bevor wir einfach auf die Handlung gehen. Was war der Gedanke hinter dieser Produktion?
Ja, man hat gedacht, man könnte noch ein paar alte Fans hinterm Ofen vorlocken mit einer Serie, die aber mit Knight Rider für meinen Geschmack, gerade wenn ich mir das jetzt nochmal angucke, überhaupt nicht wirklich was zu tun hat. Man hat zwar einige Andockpunkte gefunden, da komme ich jetzt zum Beispiel auf die Synchro zu sprechen und auf die Besetzung.
Ja, das, da kommen wir also zu. Also
okay, bin ich zu schnell?
Ja, kein Problem. Ich stopp dich einfach manchmal. Ist doch gar kein Problem, Michael.
Okay.
Machen wir es einfach mal so. Die haben, Knight Rider war ein Hit, war fertig 1986. Eigentlich verdammt schade. Ja. Ich denke, der Hoff hätte vielleicht sogar gerne weitergemacht. Ich bin nicht mehr sicher, was in seiner Biografie stand. Hat aber mit Baywatch ganz ehrlich noch einen größeren Erfolg gehabt.
Ja.
Über einen noch massiv längeren Zeitraum. Und dann hat NBC, war es wohl, hat gesagt, hey, wir bringen dieses Schiff zurück. Wir wollen wieder Knight Rider machen. Also hat man ein Konzept geplant, wie ich es verstanden habe, für eine Serie, die futuristisch angelegt wird, sprich 10 Jahre in der Zukunft, im Jahr 2000. Das ist jetzt 21 Jahre zurück, aber das ist jetzt mal herrlich retro, egal.
Ja.
Und die wollten eigentlich mit Edward Mulhare und David Hasselhoff und dem Sprecher von Kit, Name ist gerade entfallen, wollen die einfach nochmal drei Personen wiederbringen, die für uns Fans quasi, wie das Micha schon gesagt hat, wo wir andocken können.
Genau.
Das hätte eine Serie sein sollen, ist aber nicht geworden. Und das wird jetzt eben ganz spannend, wie wir das jetzt gleich bewerten werden. Einfach mal kurz, auf IMDb hat Knight Rider 2000 einen Schnitt von 4,7 von 10. Auf meiner Plattform Moviepilot ist es noch schlimmer, auch in 10er Schritt mit da gerechnet ist eine 3,1. Und das jetzt auch kurz gesagt ist, dass ich habe früher als Kind immer gedacht, das war ein Kinofilm in Deutschland, aber das war gar nicht so, oder Michael?
Das weiß ich gar nicht so genau. Also ich weiß noch, dass er in der Bravo stand als Vorschau und auch fürs Kino. Aber weder die Regie noch die Action hat da irgendwie was reißen können. Also einfach nur mal, um es zusammenzufassen, es gibt zwei kurze Verfolgungsjagden, es gibt zwei Explosionen in dem ganzen Film und der Rest ist ein bisschen ein, zwei Schießereien und das ist eigentlich wirklich, also da hat man sich meiner Meinung nach keinen Gefallen mitgetan, diesen Film zu machen und dass der bei Schläferz gelandet ist, da hätte ich ihn gerne gesehen, es wäre sicher interessant gewesen.
Ja, ich habe es auch verpasst. Ich habe damals Schläferz nicht geschaut. Ja.
Schläferz, die schlechtesten Filme aller Zeiten bei Tele 5 oder läuft das?
Ich glaube, es ist Tele 5, aber nagel mich nicht fest, bitte.
Genau, und ja, da ist er dann halt gelandet zwischen Sharknado und Konsorten.
Und wir haben jetzt beide den Film letzten Tag nochmals geschaut. Ja. Ich muss gleich mal sagen, wenn der jetzt im TV laufen wird, ich schlimmel so Sonntagnachmittag alleine auf der Couch rum, es regnet draußen und ich bin zu faul, um mir auf Netflix oder in meinem DVD-Regal was auszusuchen und da läuft Nightrider 2000, da ist die Gefahr groß, dass ich da hängen bleibe, bin ich ganz, ganz ehrlich. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das jetzt man mir vorwerfen kann, vielleicht habe ich so einen schlechten Geschmack, aber ich habe das auch mit Genuss geschaut. War das bei dir gleich?
Hast du einen kleinen Hang zu Trash-Filmen?
Ja, natürlich habe ich. Deswegen mache ich einen
Podcast. Ach, stimmt. Ja, natürlich. Genau. Den habe ich nicht ganz so stark. Und Nightrider 2000 ist im Grunde genommen ein sehr spooky, creepy Trash-Film. Also man kann das nicht anders bezeichnen. Ich weiß nicht, wie hoch das Budget war. Alles, was in Knight Rider, also alles, was Knight Rider ausgemacht hat, der Turbo Boost, G-Mode und solche Sachen, gab es nicht ein einziges Mal. Das hat man total vermisst.
Also ganz kurz, der Film wurde 1991 gedreht.
Ja.
Und das schien im September 1992, wie ich recherchieren konnte, auf VHS in Deutschland. Ich habe als Kind immer gedacht, das ist eine riesige Kinoauswertung, die es damals gab. Wie alt war ich? 8 Jahre alt. Ich habe ja keine Ahnung, was gehabt, was ein Film, wie das funktioniert. Mhm. Und ich weiß nur, ich hatte zwei Knight Rider Pullover. Ja. Und da war ich auch ganz stolz drauf. Auf einem hat man groß Michael und Kit gesehen, der durchfährt oder durchspringt, ich weiß gar nicht mehr. Dieser Pullover war mir heilig und ich weiß noch, ich hatte den an, war unterwegs in meiner Heimatstadt Muttenz und da kamen ein paar größere Jungs auf mich zu und haben mich ausgelacht, weil ich den alten Kit drauf habe. Der neue ist ja rot. Der ist viel besser.
Nicht wirklich.
Und ich so, was? Neuer Kit? mein jetziges Ich wäre sofort auf Wikipedia gegangen, Google hätte es nachgeschaut, aber 8 Jahre alt, 1991, geht nicht so gut. Also, habe ich gewartet und irgendwann auf RTL, ich denke es war RTL, habe ich das Ding so gesehen, zum ersten Mal 1993 rum. Ja. Und war überrascht und auch jetzt schließen wir an, was wir jetzt gesehen haben.
Genau.
Und zwar, ich war überrascht, schon in der ersten Szene, wir bekommen eine neue Titelmusik.
Ja, das war auch schon das, was mich damals auch schon gestört hat und irritiert hat. Und wenn man bedenkt, dass die Musik von Jan Hammer ist, also ist es nicht seine beste Produktion. Es wirkt sehr generisch, relativ, es wirkt auch sehr melancholisch, sehr düster. Also es holt alte Knight Rider-Fans, glaube ich, nicht so gut ab. Und deswegen ist der Film ja, glaube ich, auch gefloppt.
Und jetzt komme ich gleich, und das finde ich, finde es so gut, dass du diese Meinung vertrittst, und ich habe eine andere. Ich mag diesen Score extrem.
Okay.
Ich feiere den Score ab. Ich finde das ein richtig gelungenes Stück von ihm. Und finde es wirklich extrem schade, dass eben in einem Film gebraucht wurde, der eigentlich ja dann gar keine Fortsetzung mehr fand. Ich fand, aber als du gesagt hast, ist leicht melancholisch, ein Pianostück mit ein bisschen Upbeat drin, keine Ahnung.
Ja.
Mir gefällt das eigentlich sehr gut, aber nicht damals. Damals wollte ich ein ganz anderes Stück hören, das ist das Original Knight Rider Intro, das sie vielleicht neu gemacht hätten, mit dem roten Auto, keine Ahnung, aber das haben wir nicht bekommen. Wir bekamen auf diese Kurzsequenz, mit diesem schwarz-weiß alten Kit, der alte Kit sieht man ja, der fährt ja an dir vorbei, nur um dann in einem roten Schriftzug Knight Rider 2000 zu enden und dann durch einen roten Kit davor. Das ist nicht das Gleiche, oder?
Das auf jeden Fall. Und
so haben wir den Michael schon verloren. Der hat schon ausgeschaut, schaue ich mir nicht weiter an. 10 Sekunden haben gereicht.
Nee, ich habe ihn mir zu Ende angeschaut. Also der wird bei mir nicht gut wegkommen. Wahrscheinlich. Ich will mal ganz kurz so ein bisschen auf die Punkte eingehen jetzt, was war gut, was war nicht so gut, wenn ich darf.
Nee, das machen wir nicht so, machen wir es anders. Okay. Wir gehen zusammen durch den Film durch und da kannst du jeweils einschieben, okay? Wir sehen, wie quasi im Jahr 2000 in der, ich weiß gar nicht, wurde die Stadt genannt, weißt du das noch?
Nee, das weiß ich gar nicht mehr.
Es ist jedenfalls die Stadt der Zukunft, heißt später auch. Das ist nicht mehr Los Angeles oder New York oder Chicago, nein, das ist fucking San Antonio in Texas. Wer hätte damit gerechnet? Und da sieht man, wie ein Mensch aufgetaut wird. Ja, diese Kryostasis-Kapseln aus Star Trek, aus Demolition Man, die scheint es auch in diesem Knight Rider-Dings zu geben. Mhm. Und wir sehen, wie ein Mensch aufgetaut wird. Und wir sehen, wie die Polizei funktioniert. Wir sehen eine Prügelei im Hauptquartier, wo wir die neue Hauptdarstellerin, deren Partner kennenlernen, die Sean und den, kein Name, wie er hieß. Und ich kann schwören, ich habe diese Prügelei zu Beginn des Films auf dem RTL in der Erstausstrahlung nie gesehen. Ich kann schwören, die war geschnitten. Ich habe das zum ersten Mal gesehen jetzt. Wir erfahren, dass die Foundation für Recht und Verfassung immer noch existiert. Wir sehen Devin Miles, da springt das Herz doch gleich höher. Devin Miles in einem Meeting mit irgendwelchen anderen Business-Typen oder Government-Typen. Und wir erfahren eben, es gibt keine Waffen mehr. Sprich, die Polizei feuert nur noch mit Ultraschallwaffen. Mhm. Und ist eigentlich ein spannendes Szenario, das da gezeichnet wird, eben dass der Waffentechnik in den USA was passiert ist, oder? Eigentlich?
Ja, das stimmt.
Nicht ein unspannendes Szenario, oder?
Das stimmt. Nur ich denke mal, das Problem ist halt immer, ne? Man kann zwar der Polizei dann sagen, ihr nutzt keine Handfeuerwaffen mehr, aber ich glaube, das wird jetzt die Bad Guys nicht so richtig tendieren.
Es ist denen scheißegal, oder?
Ja, ja. Deswegen ist das Konzept etwas schwierig.
Genau. Wir erfahren dann eben, dass die Polizeibehörde dann nicht so Bock hat, dass die Foundation für Recht und Verfassung da noch mitmischt und die erzählen dann, ja, wir für die Verbrechensbekämpfung haben wir jetzt ein neues Auto gebaut, den Knight 4000 heißt er, und wir brauchen jetzt einfach nochmals 30 Tage, um den fertigzustellen, und das wird ihnen auch bewilligt, aber kein Tag länger. Und das ist dann auch das Zeichen, wo wir dann wissen, jetzt kommt jemand zurück, den wir unbedingt sehen wollen, nämlich Michael Knight. Mhm. Und das ist jetzt, da folgt schon eine der schönsten Szenen überhaupt. Michael und Devin treffen sich.
Ja, das stimmt. Das fand ich auch nostalgisch irgendwie, gerade wenn man so darauf blickt, wie es sich später entwickelt, ist das eine sehr nostalgische, schöne Szene.
Ja, und wir lernen da, Michael hat 1990 die Foundation verlassen, macht eigentlich Sinn. Wir haben Michael Knight zum letzten Mal im Jahr 1986 gesehen. Wir wissen, der hat danach noch 4 Jahre weitergearbeitet irgendwie. Das hören wir jetzt, oder? Glaubst du ihm das, dass er da einfach nur in seinem Häuschen sitzt und fischt? Ich nehme das Michael Knight nicht ab.
Ich finde es ein bisschen schwierig. Alleine schon seine Flirtereien. Ich glaube, die gehörten zu Michael Knight dazu. Wie auch zu James Bond. Und würdest du auf so einen geilen Wagen wie Kit verzichten wollen? Zudem auch noch dein bester Freund? Also nach allem, was man so durchgemacht hat an Höhen und Tiefen?
Also ich würde ja wohl nie meinen besten Freund einfach abstellen und nicht mehr mit ihm reden wollen.
Ja, ja, das meine ich.
Und dann stell mal vor, wie war das letzte Gespräch zwischen den beiden? Du, Kit, das war's jetzt, du wirst demontiert und ich geh jetzt weg, ciao, mach's gut.
Ja.
Das habe ich ihm nicht ganz abgekauft, dass das so funktioniert hat. Nee,
das
gar
sieht
nicht.
Man in der alten Serie auch nicht, ne? Die offizielle letzte Folge war der geheimnisvolle Ohrclip, aber es wurde gesagt, dass die Ausstrahlungsreihenfolge verändert haben mal wieder, und eigentlich sollte die letzte die etwas dramatischere Geschichte Der Duft einer Rose sein.
Und das glaube ich auch so, das sieht man auch. Die letzten Sekunden von Duft einer Rose waren ganz klar Michael, der sich gerade erholt, seine Frau gestorben ist, also schwer verletzt wurde. Er wollte raus von allem.
Ja, das stimmt.
Und dann schaut er zu seinem Auto hoch und sagt quasi, let's go home, kid. Mhm. Und tolle Szene auch mit der Musik. Du merkst, das war eine Abschlussszene. Das hat man ganz klar bemerkt. Und ja, jetzt soll ich glauben, dass dieser Typ, der eigentlich so ein actiongeladener Mensch war, Bergsteigen, der hat ja alles Mögliche gemacht, Tauchen. Und der hockt jetzt einfach da und fischt vor sich hin. Puh, der hat eine krasse Zeit hinter sich, glaube ich.
Das stimmt.
Deswegen fand ich dann, ja, er kommt für 30 Tage zurück, sagt er, unter einer Bedingung. Und ich weiß noch, als Kind war mir ganz klar, sehe ich, Kid, jetzt geht's gleich los, Kid kommt. Mhm. Nein, Kid kommt nicht, es kommt eine Lagerhalle.
Ja.
Mit irgendwelchen Utensilien, mit einem runden Lenkrad, was überhaupt nicht das Kid-Wheel darstellen soll, ist egal. Da bin ich nicht böse, das Fernsehproduktion konnte vielleicht nicht besser. Wie hieß das Steuerrad noch gleich? Das Gullwing, so heißt es, glaube ich.
Oh.
War vielleicht nicht verfügbar, keine Ahnung.
Ja.
Und ja, wir sehen dann einfach mal, wenn Michael der sauer ist, dass jetzt Kid quasi ja, zerstört ist. Sie versuchen jetzt, die Teile zurückzukaufen. Ganz ehrlich, Michael, kannst du mir was erklären? Was genau war Michaels Auftrag für diese 30 Tage?
Wieder Testfahrer? Ich weiß es nicht.
War er nur Testfahrer?
Nee, nicht so richtig. Vor allem, weiß ich nicht. Also, ich tue mich, wie gesagt, mit dem Film relativ schwer.
Und wenn er als Testfahrer geholt worden wäre, warum hat er dann die ganze Zeit, er hat ja Tage verschwendet, an seinem Oldtimer und am Kit rumzuschrauben, warum hat er nicht einen Knight 4000 genommen, darum geschraubt?
Das stimmt.
Macht keinen Sinn.
Ja.
Macht absolut. Und ich will hier nicht nitpicken, ich will hier nicht die Fehler suchen, aber je älter man wird, desto mehr denke ich von der Arbeitnehmersicht raus, was ist mein Auftrag, was muss ich da genau machen? Mhm. Für mich war es nicht klar. Vielleicht ist es Lost in Translation, vielleicht war es in der englischen Fassung anders, ich habe nur die deutsche Fassung gehört.
Ja.
Und halt, weil ich die als Kind gewohnt bin, ich wollte nicht was Ungewohntes hören. Und vielleicht war der Missionsbeschrieb doch ein bisschen klarer.
Genau.
Dann sehen wir, dass diese neue Polizistin, die Sean McCormick, ja, die hat irgendwie einen Bürgermeister gerettet, hat eine Waffe gefunden, also hat auf einen Typen mit ihrer Ultraschallwaffe geschossen, der gerade einen Attentat verübt hat. Sie hat die Waffe zu sich genommen und wurde dann quasi ähnlich wie Michael Knight im Pilotfilm zur Strecke gebracht, wurde in den Kopf geschossen.
Ja, die Parallele habe ich auf jeden Fall auch gesehen. Also da hat man sie quasi das gleiche Schicksal erleben lassen, auch mit dieser schweren Kopfverletzung oder fast das gleiche Schicksal wie bei Michael Long damals. Wobei das noch ein bisschen schräger ist, finde ich. Also
ja, massiv.
Was dann wirklich massiv passiert, das ist schon ein bisschen sehr strange.
Ich fand auch die Szene, wie es passiert, wo sie von den Typen quasi hops genommen wird.
Yeah.
Da liegt ja die verkleidete Polizistin am Boden in dieser Pennerverkleidung und schaut sie mit offenen, starrenden Augen an. Das war völlig eine Psychoszene eigentlich.
Mm.
Ich fand das völlig merkwürdig und so irgendwie auch verstörend irgendwie. Und ich habe nicht ganz verstanden. Sie war die Polizistin, sie hat die Waffe genommen, hat sie quasi in die Untersuchung gegeben und gut ist, warum ist Sean McCormick eine Gefahr?
Tja, das weiß ich auch nicht so hundertprozentig.
Da kann mir auch keiner erklären, oder?
Nee, also zumindest.
Das ist ja eine Polizistin. Hätte man dir einfach gesagt, du, wir sind dran, wir haben die Abteilung, mach dir keine Sorgen, die interne Ermittlungen sind dran, keine Ahnung, mach dir alles gut. Das wäre das gut gewesen. Aber nee, die mussten sie erschießen, warum?
Aber das hat man ja in der alten Serie auch schon gemacht. Dieses, was nicht passt, wird passend gemacht. Also alleine, wenn ich da zum Beispiel daran denke, manchmal kann Kipf alles alleine und manchmal braucht er Michael, um den Turbo Boost zu starten oder so. Also wie man es gerade braucht, ne? Also die
stimmt.
Fehlende Kontinuität war aber, glaube ich, bei 80er-Serien fast gang und gäbe.
Ja, also bei Star Trek hast du sogar das Gleiche, das ist normal, aber wir dürfen es ja mal mit dem Finger ganz gemein drauf zeigen, wenn es uns gerade so anspricht.
Na klar.
Was ich übrigens sehr mochte in diesem Film generell, du hast hier Darsteller drunter, die mir eigentlich gefallen.
Mhm.
Der eine ist zum Beispiel Mitch Pileggi, den kennen wir noch aus Actix, der Walter Skinner. Der spielt hier den Bösewicht, wie hieß er noch, Watts.
Okay.
Und ich finde, der hat diesen Bösewicht für mich sehr überzeugend gespielt. Ich fand den glaubhaft.
Wobei ich ein bisschen Schwierigkeiten habe, im Nachhinein nachzuvollziehen, was war seine Motivation eigentlich.
Ja, ich habe keine Ahnung. Das ist auch ein Punkt, da hast du mir jetzt schön auch von der Liste genommen. Ich habe keine Ahnung, was der Typ eigentlich will. Also es geht ihm darum wohl, der will wohl Geld machen mit Waffen. Die haben ja, der hat ein paar Polizisten mit angeworben irgendwie, mit dem Bürgermeister zusammen, die da Waffen, die eingeschmelzt werden sollen, auf den Schwarzmarkt bringen, ich nehme an für Geld. Mhm. Nehme ich jetzt mal schwer an. Aber das sehen wir, ja, das ist nicht so ganz ersichtlich. Also, der ist halt einfach da und ist böse.
Das ist so, ja. Ja. So ein bisschen so.
Manchmal.
Also man hat das Gefühl, der Drehbuchautor hat sich da nicht so die richtig geile Mühe gemacht. Ich hatte jetzt, meine ich, gesehen, der hat unter anderem 14 Folgen MacGyver geschrieben. Also auch eher im Serienbereich unterwegs. Also der ganze Film wirkt ein bisschen billig gemacht. Also da war jetzt nichts, wo ich jetzt wirklich sage, das war irgendwie hochwertig. Also das.
Ich bin nicht hundertprozentig deiner Meinung, aber ich verstehe, was du meinst. Ich werde dir noch begründen, warum. Mhm. Also der Regisseur, wie hieß der Vogel noch
gleich? Alan J. Levy.
Genau, der hat ja auch einen Background, das war ja ein richtiger TV-Regisseur.
Ja.
Der hat sich ja durch ganz Hollywood regisiert quasi.
Ja.
Und ganz ehrlich, ich habe schon schlimmere Arbeiten gesehen, massiv. Aber
auf jeden Fall.
Das, für mich war das sogar, ein paar Szenen waren sogar gut und da komme ich noch dazu. Ich fand einfach diverse Dinge spannend, die da reingebracht wurden. Zum Beispiel, ich liebe Worldbuilding. Wenn du einen Film oder ein Videospiel hast und diese Welt, die du da auf dem Bildschirm siehst, wird dir erklärt, sei es jetzt nur durch eine Schrifttafel vielleicht, dass mein Gehirn anregt. Wir haben erst gerade vor ein paar Wochen haben wir Red Dawn besprochen, die rote Flut. Dieser Film beginnt mit etwa 7 Einblendungen von Schrifttafeln, was auf der Welt gerade passiert ist. Die Grünen übernehmen den Bundestag in Deutschland zum Beispiel. Da fängt mein Kopf schon an, was vorzustellen, was da gerade passiert, oder? Mhm. Und hier haben sie es auch gemacht, nämlich ist da mal ein TV-Bericht im Hintergrund zu sehen, den fand ich großartig. Friedensverhandlungen mit England. Alter, was ist denn da passiert?
Stimmt. Das ist mir gar nicht aufgefallen, aber du hast recht. Ist so.
Das ist so geil. Ja. Das ist, ich will dann wissen, was haben die Engländer gemacht? Mhm. War das eine Boris Johnson, Donald Trump, sind die aneinander geraten? Nee, keine Ahnung. Ich würde das so gerne wissen, was da passiert ist.
Stimmt.
Und was mir nachher noch aufgefallen ist, wir sehen dann das Hauptquartier der Foundation für Verfassung, aber das ist nicht das, was wir kennen, oder?
Nee. Absolut nicht. Ich bin am Überlegen. Die zeigen, glaube ich, nur diese Garage, ne? Diese Lagerhalle, oder?
Du siehst noch Bürogebäude. Du siehst noch Büros. Okay.
Ja, aber das sah gänzlich anders. Das sah auf jeden Fall gänzlich anders aus.
Das ist ein moderner Komplex, der hat mit diesem charmanten alten Anwesen nichts mehr zu tun, der in Kalifornien steht. Und hier kommt einer der größten Kritikpunkte des Films überhaupt. Knight Rider ist für mich das Kalifornien-Feeling. Ich war ein paar Mal in Kalifornien und hab da permanent dieses Knight Rider-Feeling. Du fährst von Los Angeles nach Las Vegas, Nevada, und du siehst da die Berge, wo dieser Vorspann gedreht wurde. Ich hab da permanent dieses. Ich hab das läuft bei mir hier drin, der komplette Soundtrack, auch die Songs, die da gespielt sind, läuft hier drin. Dieser Film hat einen komplett anderen Vibe. Wir sehen keine Wüste, keine Kakteen, wir sehen keine kleinen Vororte, denen was passiert. Keine Kleinstadt ohne Verbrechen zum Beispiel. Kein Bayou. Wir sehen einfach dieses merkwürdige Konstrukt einer modernen Stadt, die nicht wirklich modernisiert wirkt, aber halt eine Großstadt ist. Aber es hat auch keinen urbanen Vibe für mich. Es ist einfach da.
Ja, das ist richtig. Auf jeden Fall.
Es strahlt nichts aus, das für mich irgendwie ansprechend
kalt. Ist. Kalt. So
kalt. Ja, es ist kalt. Es ist irgendwie kalt und gesichtslos. Es ist für mich eine gesichtslose Stadt. Ich bin nicht mal sicher, ob San Antonio wirklich genannt wurde. Ich habe sehr viel recherchiert. Der Film wurde da gedreht und ich dachte immer, es wäre Seattle oder so. Aber es ist San Antonio gewesen. Das ist einer der größten Kritikpunkte für mich. Wir haben nicht dieses Feeling, allein schon durch die Optik, die Knight Rider für mich eigentlich immer ausgemacht hat. Oder auch das A-Team. Oder praktisch jede andere Serie aus den 80ern, die in Kalifornien gedreht wurde. Das ist für mich ein riesiger Downer. Der hat mich völlig kaputt gemacht.
Trio mit vier Fäusten war doch, glaube ich, auch in Kalifornien, oder?
Ja, der wurde gedreht, ich denke bei Redondo Beach wurde das gedreht.
Was ist da? Das Schiff, okay.
Redondo Beach ist so ein alten Strand, halt ein Yachthafen. Und ich war mal da, aber ich habe die Riptide nicht gesehen, leider.
Trieb mit der Fäusten schaue ich auch immer mal wieder eine Folge ganz gern. Allein schon, wenn Wolfgang Ziffer dann ruft, Jungs, ich finde, der macht das ganz toll. Er hat ja auch gesagt in einem Interview, dass es seine liebste Synchronrolle war.
Kennst du noch die TV-Serie Chips?
Da habe ich mal reingeguckt.
Das sind die beiden Motorradpolizisten. Ja, ja, ja. Boah, das ist aber auch hart zu schauen jetzt, ey. Jedenfalls, wir sehen irgendwann, wie die gute Sean McCormick wieder genesen und irgendwie merkwürdig drauf nach ihrer Operation, die sie hatte, mit einer Initiativbewerbung bei einem Vorstellungsgespräch bei der Foundation für Recht und Verfassung gelandet ist. Und man entdeckt dann schnell, dass ein Chip, der mal Kit gehörte, in ihren Schädel implantiert wurde. Übrigens, Kit wurde jetzt mittlerweile reaktiviert. Der Computer läuft und wurde in Michaels alten, in Michaels alten Chevrolet Bel Air war's, wurde da reingepappt. Wie fandest du das eigentlich? Kit im alten Oldtimer.
Peinlich. Ich glaube, das war auch so ein Fahrzeug wie bei Kit sitzt in der Falle. Also es kann sogar sein, dass es das gleiche Fahrzeug war. Also es hat mir überhaupt nicht gefallen.
Mir damals auch nicht, weil ich wollte was anderes sehen. Ich wollte einen schwarzen, geilen Trans Am sehen.
Ja, das ist ja auch eigentlich Knight Rider. Also
das ist Knight Rider, oder?
Das ist ja der Punkt. Es gibt diese Autos ja tatsächlich scheinbar noch. Sonst könnte ja auch kein Fan einen haben, dass man nicht wieder zu diesem Konzept zurückgeht mit dem schwarzen Trans Am. Ich glaube, es gibt viele, die das noch sehen wollen. Also auch diese später vor rund 10 Jahren gestartete neue Serie, die hat ja auch nicht mehr wirklich das Knight Rider Feeling gehabt.
Nein. Da sprechen wir später noch kurz drüber über die Spin-offs, aber
also actionmäßig hatte ich wirklich an Team Knight Rider noch mehr Spaß, weil da waren wirklich mal Verfolgungsjagden auch bei. Ist zwar jetzt nicht alles super gemacht, aber es ist zumindest actionmäßig bisschen was los. Also würde ich sagen, von diesen Spätnachfolgern ist das noch so mit das Actionreichere.
Ja, aber ganz ehrlich, also ich komme noch drauf zu sprechen, ja, auf Team Knight Rider, ja, aber da wirst du mich nicht glücklich sehen, da werde ich nicht glücklich sein.
Macht nichts.
Kids alter der alte Oldtimer, der Chevrolet Bel Air, jetzt als erwachsener Mann, muss ich sagen, das ist ein wunderschönes Auto, richtig geil und irgendwie ist schon cool, dass Kid da drin ist. Weil halt, es steht auch dafür, dass Kit outdated ist. Outdated, der alte Computer, der passt da nicht mehr rein. Es macht Sinn, dass der in einem alten Chevy drin ist. Ich verstehe irgendwie, warum es gemacht wurde, aber da hätte ich als Regisseur, als Produktionsteam gesagt, hey Leute, sollten wir uns mal Gedanken machen, was die Leute da draußen sehen wollen. Wollen die jetzt vielleicht wirklich noch sehen, wie wir uns in einem alten Oldtimer, aber nicht in einem schwarzen Trans Am sehen.
Ja.
Wäre es nicht geiler gewesen, wir hätten diesen alten Trans Am nochmal gesehen und hätten, wenn es ums Verrecken sein muss, dann halt am Schluss dieses Teil in die Luft gejagt und hätten dann den Kid noch in den roten Pontiac, was immer es noch war, gemoved. Damit wäre ich besser klargekommen als mit dem hier. Das ist schon so. Mir hat das, ja.
Ja, vor allem.
Ist auch keine Action-Karre.
War auch nicht kugelsicher und nichts. Also alles, was Kit ausgemacht hat, also
das ist ein normales Auto. Das ist nichts, das ist ein Auto.
Ja.
Das ist ein normales Auto. Aber ganz ehrlich, wie geil wär's, ein Kit im Auto zu haben, der mit dir spricht und so.
Ja, das stimmt wohl.
Also ich hätte es gern gehabt, immer noch. Also Ich habe jetzt Siri drin, aber es ist das Gleiche. Also.
Ja. Aber wie gesagt, ich fand die Szenen mit diesem Wagen relativ schwierig. Okay, man hat versucht, das ein bisschen zu überbrücken, bis der andere Wagen fertig war. Aber da gab es auch so einigen Unsinn, wo ich dann schon sage, ouch.
Ja, das größte Problem für mich war, dass Michael und Kit, diese Beziehung der beiden, die ging irgendwie nicht so richtig weiter.
Nee, nicht so richtig.
Und die beiden hatten... Kit hat sehr, sehr witzig gesagt, Michael, du schaust dir schrecklich aus. Und der so, ja, du auch. Weil, das war gut. Das war gut. Sie haben sich gehen lassen, Michael. Kommen Sie zurück, bla, bla, bla. Alles gut. Aber irgendwie dieses Feeling, der zweier Freunde, die da nochmals aktiv werden, das kam nicht auf. Auch weil zum einen war entweder war Devin mit dem Auto oder Maddock oder Sean. Es war nicht mehr dieses Duo, das unterwegs war. Das ist
richtig.
Da war schon fertig bei mir.
David Hasselhoff hat auch das gemacht, was er in der alten Serie schon teilweise auch gemacht hat. Also es gab so ein paar Szenen, wo ich schon ein bisschen grinsen musste, weil immer wieder ein krasses Overacting stattgefunden hat. Also gerade, wo er Kids dann austrickst und sich dann einen zurechtgrinst. Einen Oscar wird er wahrscheinlich nie bekommen haben.
Nein.
Also, aber
man macht den Hoff schlechter, als er ist.
Das immer kann wieder gut sein.
Wenn dein Hauptgesprächspartner in 86 Folgen und diesem komischen Film einfach ein Auto ist und ein Typ, der ein Skript abliest off-camera, dann gut zu acten, ist wohl einfach auch nicht so einfach, ganz ehrlich. Und wenn wir all das in Betracht ziehen, der Hoff hat das immer ganz gut gemacht.
Das stimmt auf jeden Fall. Teilweise und hat eben auch hört, die deutsche Synchro da einen Unsinn.
Und auch was man so hört über David Hasselhoff, der auch auf dem Broadway gespielt hat, in Dr. Jekyll und Mr. Hyde, das ist ein guter Schauspieler. Der kann das. Aber klar, zum einen wird er wieder lächerlich angeschaut wegen, er heißt Hasselhoff. Dann ganz Sache mit der Berliner Mauer, die auch völlig Humbug ist, das hat er nie gesagt.
Ja.
Es ist ihm peinlich, dem Hasselhoff, dass ihm angekreidet wird, dass er mal gesagt hat, er hätte die Berliner Mauer mit Looking for Freedom zum Einbruch gebracht. Hat er nie gesagt, das nervt ihn extrem. Und dann halt die Sache mit dem Hamburger, als er halt massiv Probleme hatte und besoffen auf dem Boden lag und von den Töchtern gefilmt wurde. Ja, das bleibt haften, schade eigentlich.
Ja, das stimmt auf jeden Fall.
Hat er nicht verdient. Wir erleben dann irgendwann eine wunderbare Ausfahrt mit Kit. Devin und der neue Foundation-Boss Maddock sind auch mit dabei. Und Kit entdeckt dann, dass irgendein Typ Bargeld abhebt an einem ATM. Und das sollte ja dann ein Schwerverbrecher sein. Man sieht auf Kits Monitor irgend so ein Hardcore-Verbrecher. Kit betäubt ihn. Aha, Kit kann betäuben, spannend. Und wir sehen dann, es ist Scotty.
Ja, das fand ich auch etwas strange.
Es war eigentlich eine komplette Scheißszene, die mich aber natürlich als Star Trek Fanatiker groß zum Lachen brachte damals. Heute finde ich es eher peinlich. Was ich da wieder spannend fand, ist, dass Maddox sagt, das ist der Star aus allen 10 Star Trek Kinofilmen. Und ich so, hä? Der war aber nur bei 7 mit dabei, mein Freund. Aber das ist eben Worldbuilding. Die Welt hat sich anders entwickelt. Da gibt's 10 Kinofilme mit Scotty in Star Trek. Toll. Irgendwie toll.
Aber Maddock fand ich nicht so sympathisch. Wie ging's dir da?
Der will ja nicht sympathisch sein.
Nee, das stimmt.
Das hat der Schauspieler Carmen Argenziano, auch verstorben mittlerweile, hat er eigentlich ziemlich gut gemacht. Denn der strahlt was so dazwischen aus, so, das ist einer, der kämpft für die Gerechtigkeit, das ist ein guter, der aber ein Arschloch ist irgendwie.
Ja,
ein gutes Arschloch.
Stimmt.
Und ich finde, der hat das eigentlich ziemlich gut gelöst, war halt einfach nicht ein Schambolzen wie Devin Miles.
Nee, das ist richtig, auf jeden Fall.
Das war für mich auch ein großes Problem, das ich heute aber anders sehe. Wir sehen dann für mich, vielleicht eines der Highlights, wie Kit in der Garage auf den Knight 4000 trifft. Und da haben die beiden Wagen einen kleinen Schlagabtausch und das war großartig. Das hat mir sehr gefallen. Hat es auch gefallen?
Das fand ich auf jeden Fall ganz witzig. Vor allem Kit ist ja jetzt in der alten Serie auch nicht unbedingt der Zurückhaltendste gewesen und prallt ganz gerne mal rum. Und dass er dann sagt von wegen, es gibt nichts Schlimmeres als ein eingebildetes Automobil, das fand ich im Nachhinein betrachtet dann doch echt witzig.
Ja, absolut, absolut. Kit wurde quasi mit sich selbst konfrontiert in einer noch schlimmeren, arroganteren Weise, aber ganz ehrlich, das war ganz großes Autokino.
Aber wo du gerade Kit ansprichst, möchte ich es ganz gerne erwähnen. Also die, für mich sind das eigentlich wichtige Andockpunkte, ohne die ich wahrscheinlich gar nicht weitergeguckt hätte. Also man hat sich zumindest bemüht, also die Stimmen von David Hasselhoff, von Edward Mule her, und auch von Kit sind die Alten, wobei Gottfried Kramer ein bisschen anders spricht, habe ich das Gefühl. Aber
ja, andere Output irgendwie. Aber ich weiß, was du meinst.
Das kann sein.
Nicht genau gleich.
Und ich glaube, das war auch so ein bisschen taktisch gedacht. Die Susan Norman wird von der Dame gesprochen, die 7-Millionen-Dollar-Frau ausspricht.
Ah, okay.
Und ich glaube, das war ganz clever, weil in den 80ern oder so lief die Serie auf RTL. Und ganz witzig eigentlich, ne, dass eine Serie, die in den 70ern produziert wurde, erst so spät kam. Ne? Also das war ja früher öfter der Fall.
Ja, früher war es eben durcheinander mit was wird wann ausgestrahlt und so.
Ja,
auf jeden Fall. Ich check jetzt gerade nochmals kurz meine E-Mail, denn ich habe der Susan Norman ein E-Mail geschrieben vor ein paar Tagen.
Aha.
Leider kam keine Antwort. Sehr, sehr schade. Ich habe sie gefragt, ich hab sie informiert, dass wir einen Podcast über Knight Rider 2000 machen, ob sie noch irgendwelche Gedanken hat und wie sie es empfunden hat, mit Hasselhoff zu arbeiten, ob sie eigentlich Bock gehabt hätte auf die Serie, aber es kam leider keine Antwort. Schade.
Ich muss sagen, ihre Darstellung fand ich ganz sympathisch. Vielleicht ein bisschen naiv teilweise, aber ich fand sie ganz sympathisch in der Serie.
Das wollte ich auch sagen. Das finde ich auch. Ich fand, die hat, das war eine, also muss ich sagen, das ist eine Schauspielerin, die hat etwa 6 Acting Credits, nicht mehr. Die hat nicht mehr gemacht als 6 oder höchstens 7 Produktionen. Und alles relativ kleines Zeug. Also das Gesicht werdet ihr nie mehr sehen irgendwie in einem Film.
Das bekannteste ist der Science-Fiction-Thriller The Tower. Wenn das der ist, den ich denke, dann war der sogar gar nicht so schlecht.
Ich kenne den gar nicht, keine Ahnung. Ich kenne den nicht. Aber schön, dass du noch was Zweites von ihr kennst vielleicht. Schön. Die hat, also ich fand einfach die Darstellung, also Sean wirkt ziemlich unbeholfen schon zu Beginn mit dieser komischen Schlägerei im Flur. Und diese Dame soll jetzt die Hauptdarstellerin sein und quasi Michael ersetzen. Das hat sich mir nicht so ganz erschließen können.
Nee, das ist richtig. Ich habe auch gedacht, dass es anfangs dann doch darum geht, irgendwie doch als Team zusammenzuarbeiten. Habe das auch so gesehen, dass Devin quasi Michael erstmal anfüttern wollte, so nach dem Motto, komm für 30 Tage zurück, und auch einfach gehofft hat, wie damals, och, der wird schon bleiben, wird ihm schon gefallen. Aber ich könnte mir auch einfach ganz gut vorstellen, dass ähnlich wie der Zuschauer ein bisschen desillusioniert war, Michael schon auch ein bisschen desillusioniert war, nicht seinen alten Kid fahren zu dürfen.
Kann sein. Aber nicht vergessen, also David Hasselhoff und Edward Mulhare, die haben ganz klar gesagt, sie kommen nur für diesen Film zurück.
Genau.
Also für diesen Piloten.
Das habe ich auch bei Wikipedia gelesen. Ich denke mal, dass man den auch deswegen so gedreht hat. Mit allem, was passiert.
Das war wirklich so, hey, wir starten jetzt eine neue Serie mit 2 alten Hauptdarstellern und übergeben dann quasi direkt an das neue Team.
Die Frage ist, haben die beim Dreh schon gedacht, es wird eher kacke, das wird nicht mehr das alte Feeling werden, oder haben sie einfach keinen Bock auf eine weitere Serie gehabt? Also
das ist genau die Frage, die mich auch bewegt, da werde ich noch drauf kommen später. Die Frage kam mir auch erst heute, haben die das schon gewusst, als sie es gedreht haben, denn das würde noch einiges erklären.
Ja.
Gehen wir mal eine Runde weiter. Es kommt irgendwann der Moment, Sean, die bemerkt irgendwie, der hat Flashbacks, die wurde auch mit Watts nochmals konfrontiert, der hat gecheckt. Also meint, scheiße, die lebt noch, und zweitens, was weiß die noch? Und sie hat das Glück, hat sich nichts anmerken lassen, sie hat ihn nicht erkannt. Aber
starke Szene.
War eine gute Szene.
Fand ja. Ich gut und, gespielt, ja.
Beim Weglaufen hat sie dann so ein Flashback gehabt, hat den Schuss gesehen, hat sich erinnert an den Schuss im Kopf und hat dann mit Kit in einem Park, das war eine schöne Szene, in diesem Park, wo das der Wagen einfach da stand, Sonnenuntergang, das wurde toll gefilmt, finde ich, wie sie da zu dritt, also Michael, Kit und Sean im Auto, logischerweise, und haben sie versucht, über die Gangschaltung die Gedanken von Sean auf dem Monitor von Kit sichtbar zu machen. Ah ja.
Ja, das...
Das kann man natürlich begründet, weil Sean den Chip strange, von Kit im Gehirn hat. Und ich einfach so, ja, das ist jetzt aber was, das nicht mal Star Trek machen wird.
Ich fand auch die Idee, dass sie da einen Teil des Chips von Kit hat im Kopf, war schon sehr, sehr schräg. Also die Drehbuchautoren, ich meine, der neue Wagen heißt ja Kift, und vielleicht hat da auch einer am Set irgendwie oder vorher eine Tüte geraucht.
Er hat sich gut nicht. Eins gekifft. Ja. Sehr, sehr schön. Das hat schön gebracht, ja. Schön.
Also ich weiß nicht, wie du das siehst, also so als Fan der alten Serie, ist der Film schon schwierig, weil man eben viele Dinge auch einfach vermisst. Man vermisst auch den Zusammenhalt so innerhalb der Foundation so ein bisschen. Was vielleicht ganz interessant ist, ist, dass dadurch, dass Madoc dabei ist und dieses Geldproblem mal angesprochen wird, was ja eigentlich sonst nie ein großes Problem war, ne? Ja, der Hahn ist irgendwie ein bisschen weiter geschlossen, als es damals der Fall war. Das ist vielleicht so ein bisschen auch ganz interessant. Ja, wie gesagt.
Ja, absolut. Absolut. Aber die alte Serie hat meistens durch sehr viel Leichtherzigkeit brilliert.
Ja.
Hat aber auch doch immer mal wieder einen ausgepackt, wie es ging um Michaels Vergangenheit.
Ja, das
stimmt. Dann wurde es ein bisschen tiefer. Das war die Episode mit Stevie. Das war ja Emotion pur. Oder als Michael mit in der zweiten Staffel, was war es noch gleich, diese Folge mit dem Teddybären. Das war ja auch ein extremer Rücksturz in die Vergangenheit,
yeah,
wo Michael mit seinem Tod von damals konfrontiert wurde eigentlich, immer wieder. Das heißt, das hat schon eine leichtherzige Serie mit ein paar tieferen Elementen, aber dieser Film ist noch wesentlich tiefer.
Wo du gerade gefährliches Spielzeug ansprichst, ich schimpfe ja oft über die Modellstunts, aber das Finale haben sie wirklich gut hinbekommen. Ich gehe ganz stark davon aus, dass sie da Modellstunt und Studioaufnahme also kombiniert haben.
Von dieser Episode, nicht von Knight Rider 2000.
Nee, aber bei gefährliches Spielzeug gibt es ja diesen Wahnsinnssprung.
Ja. In den Balkon rein, oder?
Der Modellstunt sieht ein bisschen schräg und unbeholfen aus, aber das Reinkrachen, ich denke, das wird eine Studioaufnahme gewesen sein. Das haben sie sehr gut gefilmt, muss ich wirklich sagen.
Ja, absolut, absolut. Ja, eben, es hat ja ein paar Highlight-Episoden drunter von damals. Also es gibt ja schon ein paar richtig gute Episoden, die kann man sich immer noch geben.
Ja, also mir fällt zum Beispiel noch eine Folge ein, die will ich nochmal kurz ansprechen. Da würde ich sagen, trifft das zu, ich weiß noch, dass der Sergei mal gesagt hat, in Bezug auf den Pilotfilm, die letzte Viertelstunde sei richtig geile Auto-Action. Ich meine, dass er das gewesen war. Und ich sehe das ein bisschen anders, weil, ne, ist alles ein bisschen schlecht gealtert. Aber wenn du zum Beispiel die Folge der Konkurs anguckst aus der dritten Staffel, da würde ich das hundertprozentig bestätigen, weil du da wirklich 4, 5 größere Action-Szenen mit Autos hast und fette Explosionen, also am Schluss noch die Begegnung mit dem Panzerwagen. Also das ist so eine der Folgen, die ich auch immer wieder schaue bei jeder Rotation. Weil das ist wirklich eine der Folgen, wo sie relativ wenig auch gefuscht haben, wo auch wirklich stark die Action auch ist, ne?
Ich kann mich gerade nicht mal an die erinnern und ich glaube, ich werde mir die heute noch geben.
Ja.
Könnte ich danach kurz machen. Mach
das ruhig mal. Also die ist schon explosiv auf jeden Fall.
Was ich mir auch gern mal geben würde, ist eine wunderschöne Testfahrt in Kift im Knight 4000.
Oha.
Ja, warum nicht? So ein riesen Schiff mal zu fahren. Ein guter Freund von mir, mein bester Freund, der hat einen Chevrolet Camaro.
Aha.
Und damit mal zu fahren, alter Falter, da hast du aber auch viel Power unterm Arsch.
Camaro. In irgendeinem Film gab's den, aber ich
glaube. Ist praktisch genau das gleiche wie ein Trans Am, einem von der anderen Firma.
Ah, okay.
Praktisch genau das gleiche. Und er hat einen 98er Camaro und das ist schon ein massives Gefährt. Ist aber kein Knight 4000. Und der Knight 4000 ist auf Testfahrt mit Madoc fahrt das Teil, Devon sitzt daneben und ja, ganz ehrlich, die Testfahrt von Kit im Pilotfilm von Knight Rider war einfach cool. Die war richtig, richtig cool. Als Kind, als Jugendlicher willst du Kit fahren. Als Mensch, der Knight Rider 2000 sieht, willst du nicht den Knight 4000 fahren nach dieser Testfahrt.
Nee. Ganz bestimmt.
Es ist einfach langweilig. Das Interieur des Autos ist langweilig. Was das Auto kann, ist langweilig. Es schaut auch nicht so geil aus. Von hinten ist es noch ganz okay.
Keine Knöpfe.
Von vorn auch, von der Seite ist es zum Kotzen. Einfach nur ein widerlicher Scheiß.
Ja.
Sorry. Ich kann es nicht anders sagen. Ich fand das so eine scheiß Testfahrt und da habe ich auch gedacht, da hat wohl das Geld nicht gereicht für was Geileres.
Also ich würde sagen, dass das knappe Budget eigentlich an allen Ecken und Enden zu sehen ist. Also
ja, absolut.
Auch wenn du den Film jetzt siehst, der wurde ja auch ein bisschen runterskaliert, damit man überhaupt ein einigermaßen gutes Bild hat. Also ich denke mal, das wird eine sehr, sehr preiswerte Produktion gewesen sein.
Ja, das Geld ging wohl wirklich in die Darsteller, kann ich mir vorstellen.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Also die machen auch ihren Job ganz gut.
Ja.
die Synchronsprecher auch. Aber das ist so ein bisschen so für mich jetzt, wenn ich das jetzt so sage, so wie wenn ich jetzt sage von wegen, ich war jetzt irgendwie, keine Ahnung, im Theater und die Toiletten waren sauber. Also viel mehr Positives fällt mir jetzt gerade nicht ein. Und vor allem ist der Computer des anfänglichen Knight 4000 ein Psychopath.
Ich muss kurz was einschieben jetzt, das ist so geil. Ich war mit meiner Freundin mal in New York. Mhm. Und sie war schon mal in New York vor mir, also bevor ich dabei war. Und da hat sie gesagt, hey, wir müssen unbedingt in Sardis essen gehen. Das Essen ist großartig. Das ist super toll. Du hast überall diese Porträts von Stars an den Wänden und manchmal sitzen da auch Stars rum. Nicht, dass wir einen gesehen hätten da, aber und du hast richtig tolle Toiletten. Da gehst du rein, da ist jemand, der lässt dir das Wasser an, der tupft dir die Hände ab, packt Seife rauf und dann ist so, wow, da ziehe ich mir doch mal rein. Da gingen wir da essen. Essen war saugut. Hat auch gut was gekostet. Also nicht übermäßig, aber gut genug. Und ja, okay, ich jetzt mal kurz Toilette, ne? Da komme ich da rein. So eine alte Tür. Und darin einfach alles so widerlich, so die Tür, die Toilettenhäuschen ganz schmal und ich so, ey, was ist das denn? Meine Freundin hat es beschrieben, als wäre das irgendwie ein Schloss, keine Ahnung was. Und ich war brutal enttäuscht, war widerlich, es war nicht richtig gut geputzt. Ich so, ich hab kurz gepinkelt, ging schnell wieder raus, nachdem ich gut die Hände gewaschen habe. Müssen noch sagen, also ich bin ein sehr sauberer Mensch. Und ging zurück an den Tisch und hab gesagt, das war jetzt mal gar nichts. Und ich so, hä? Ich geh auch kurz. Und ich so, ja, geh, schaust dir an, da hat sich viel verändert in 5 Jahren, geh. Dann ging sie Toilette, kam zurück und so, also ich weiß nicht, was du hast. Das war super. Putzfrau war drin, hat mir die Hände abgetrocknet und alles. Nicht so, hä? Die haben effektiv für Frauen Top-Service auf Toilette. Männer werden da wie Scheiße behandelt. Wolltest nur kurz einschieben. Es war ein bisschen off-topic, aber es musste jetzt einfach sein. Ja. Sorry. Wir waren bei Toiletten, wir waren bei Kift. Das passt eben gut zusammen, denn das Auto ist der größte Scheiß. Was aber danach passierte, nach dieser Testfahrt, war vielleicht noch der größere Kack, denn wir sehen
die Aussage von dem alten, also von dem ersten Computer, von dem Knight 4000, von wegen, wir hätten durch den Zusammenprall keinen Schaden genommen, fand ich schon sehr, sehr makaber. Also so wäre nicht mal Kit in der Pilotfolge vorgegangen.
Ja, das ist so. Das wollte aber auch ganz gerne Anspielung sein, dass diese KI muss ersetzt werden durch eine andere.
Ja.
Das war für mich dann schon klar, dass das kann man nicht so stehen lassen.
Meinst du, man hat so ein bisschen Richtung K nochmal gedacht oder Evil Kid oder so?
Nee, ich glaube nicht. Ich denke einfach, die wollten einfach den Zuschauer zeigen, ja, dass da hier gibt's Möglichkeit, dass dieses Ding noch ersetzt wird durch was anderes.
Ah, okay. Ja, gut.
Denke ich einfach, keine Ahnung. Ich denke, ich auch viel zu weit. Ja. Dann Devin Miles steigt aus dem Knight 4000 aus, nachdem er gesagt hat, sie haben tolle Arbeit geleistet, tolles Auto, bla bla. Ja,
die erste Annäherung mit Madoc, kann man sagen.
Ja, aber eigentlich war eine schöne Annäherung. War eigentlich eine sehr schöne Annäherung, auch eine sehr wertschätzend. Ich meine, das sind die Business-Gespräche, die du führen willst. Zwei Menschen, die vielleicht nicht so gut miteinander können, aber sich immer wieder auf einer Ebene treffen. Das ist sehr wertschätzend. Das fand ich super gut. Mhm. Ich mag wertschätzende Szenen immer. Was danach passiert ist, passt. Das war dann aber schon harter Tobak. Devin wird niedergeschlagen von einer der korrupten Polizisten, kommt in dieses Spital, wo schon Sean drin gelegen hat, und der Watts, der Bösewicht, taucht auf und will auch mit Devin diesen RNE-Transfer machen lassen, was ich schon merkwürdig finde, denn Devin hat ja keinen Chip im Kopf, oder?
Nee, es geht wahrscheinlich einfach darum, so irgendwie zu exportieren, was in seinem Gehirn so drinne ist. Und ich glaube, man hat auch ein bisschen versucht, um die alten Fans nicht ganz zu verlieren, auch so zumindest anzudeuten, dass es da früher mal was gab. So mit dem alten Kit.
Und ganz ehrlich, das war auch gut.
Und ein Mann kann etwas verändern, das hat man ja nochmal wieder reingenommen.
Ja.
Wilton Knight.
Das war ganz ehrlich, das war gut, das war gut.
Hätte ich mir aber mehr von
gewünscht. Die Momente waren sehr schön. Hätte ich mir mehr von gewünscht. Ja. Genau richtig. Ich mir eben auch. Ja. Denn, und dann sieht man, ja, eben Watts sagt dann auch, die wissen nichts, wir haben es gesehen. lasst ihn sterben oder keine Ahnung was, oder ich vergifte ihn, weiß doch gar nicht mehr, sagt er gar nichts, drückt ihm noch eine Spritze in den, ja, in den Schlauch. Und wir sehen dann quasi, wie Devon noch eine letzte Traumsequenz hat, die aber nur er wohl noch miterlebt. Und zwar sieht man nochmals einen Rückblick ins Ende von der Pilotepisode von 1982, wie Michael und Devon anstoßen auf die Zukunft. Und damit stirbt Devon. What the fuck? Devon Miles ist tot.
Deswegen ignoriere ich diesen Film auch ganz gerne, wenn es um Knight Rider geht. Weil irgendwie, das setzt einem schon so ein bisschen zu. Er war ja nun lange dabei und Mitbegründer der Foundation und eigentlich ja auch ein guter Kerl, ne? So ein bisschen so. Ich glaube, wenn es in Deutschland spielen würde, würde man sagen, so alt, so, keine Ahnung, so alt 68er oder so, so ein bisschen konservativ,
ja,
ne?
Ja, 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 ja.
Aber das hat mir überhaupt nicht gefallen. Also ich habe das auch damals, als ich das gesehen habe, das erste Mal, ich dachte auch, der wird nur betäubt oder so, also das wurde ja auch nicht gesagt, töten sie ihn oder so. Und also die Szene stinkt mir ganz schön. Das hat mir überhaupt nicht gefallen.
Und ich habe da auch bei den neuen Star Wars Filmen so ein Problem, wie mit den alten Stars umgegangen wird. Ja?
Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Ich habe die ja nicht alle gesehen. Also ich weiß noch,
ich versuche dir gar nichts zu spoilern. Ich werde einfach, was generell ist vielleicht auch mein Feeling, vom Gefühl her, ja, bei Produktionen, bei denen es ein Remake gibt und die alten nochmals vorkommen, sind die oft da, um entweder A, komplettes Beigemüse zu sein oder B, um zu sterben und der neuen Hauptfigur eine Motivation zu geben, warum sie quasi weitermachen soll.
Ja, das ist so.
Und das nervt mich gewaltig. Ich will nicht eine Serie oder eine Fortsetzung als Film sehen, nur um irgendwelche neuen Typen zu sehen, wenn ich die alten sehen kann. Also reden wir jetzt gerade, hätte ich jetzt Star Wars Episode 7 bis 9, hätte ich sehr gerne gesehen, Hauptdarsteller Carrie Fisher, solange sie gelebt hat, Mark Hamill, Harrison Ford. Mhm. Und da packt noch ein paar gute neue Charaktere darum, aber nicht umgekehrt. Nicht umgekehrt. Ich will die nicht das Beigemüse, ich will die überall haben. Ich will die als Hauptdarsteller. Ich will die Alten, nicht die Neuen. Und das war hier so ein bisschen für mich genau das Gleiche. Wir müssen jetzt Devon sterben lassen, um quasi Madoc Platz zu machen. Nix gegen Madoc. Ich fand die Figur von Madoc, noch was gesagt, die war nicht mal so schlecht. Mhm. Aber das ist nicht Devon. Und ich find's noch geil, dass der US-Podcast Knight Rider Years, ich habe schon mal von denen gesprochen, die haben quasi dasselbe gemacht wie Knight Rider, die haben einfach auf Englisch halt, Amerikaner, die haben alle Knight Rider Episoden besprochen mit Knight Rider 2000 und die haben sich auch einen Spaß draus gemacht, wann immer Devon von seiner Vergangenheit erzählt hat, ich bin aus dem Kriegsgefangenenlager abgehauen, ich habe für den Geheimdienst gearbeitet und die haben dann die Idee gehabt, hey, das wäre so ein geiles Spin-off. Devon, was der früher erlebt hat, das wäre eine eigene Serie wert. Ich bin völlig einig mit denen. Ja. Gibt uns eine Devon Miles TV-Serie, bitte. Devon ist eigentlich die coolste Figur von allen, so ein bisschen so pseudo-sophisticated, der da mit dem Hamburger nichts anfangen kann, aber der ist aus dem Kriegsgefangenenlager abgehauen, hat eine sexy Liebschaft mit einer Französin gehabt, der hat halt alles erlebt, der Devon. Und jetzt lässt man ihn verrecken durch eine verdammte Spritze, ist ein Scheißtod. Und
auch ein sympathischer Synchronsprecher, finde ich.
Ja, hat er sehr gut. Man hat, und das muss man auch mal sagen, wenn du aufwächst in der Schweiz, in Deutschland, ist es völlig okay, dass man deutsche Synchronisationen gerne schaut. Mhm. Ich oute mich da. Mhm. Ich habe keinen Bock, Knight Rider auf Englisch zu schauen. Für mich sind die Originalstimmen von Andreas van der Maiden, von Gottfried Kramer und von den anderen, die sind mir einfach lieb. Ich will da keine anderen hören.
Das stimmt.
Und man hat Anfang der 90er und halt 80er, man hat damals richtig gute Synchronarbeit geleistet. Ich finde teilweise massiv besser als heute.
Ja, ist aber auch kein Wunder. Damals hat man ja noch nicht geixt.
Geixt.
Das heißt, also ich habe mich ja viel mit Synchron befasst. Es gibt ja die Mediapaten, die erzählen das immer, da wird das auch immer wieder erwähnt.
Okay.
Früher hat man noch, wenn man jetzt eine Serie hatte, meistens zusammen aufgenommen. Also die 3, 4 Charaktere, die jetzt dran waren. Und heute geht im Grunde genommen fast jeder, auch schon vor Corona übrigens, allein ins Studio. Das ist wohl vom Timing her etwas einfacher, ne, weil man kann sich das besser einteilen und so weiter. Und viele haben ja auch wirklich ganz, ganz viele Sachen, die sie sprechen.
Ja.
Also wenn ich zum Beispiel hier bedenke, die Luisa Wieczorek zum Beispiel, die höre ich immer wieder in irgendwelchen Serien. Und Der Nachteil ist aber zum Beispiel das Lernen von den Alten, was viele gemacht haben, das fehlt.
Das ist so, ja, das ist so. Aber okay, die Medienpaten, ist ein Podcast?
Mediapaten. Ich glaube, die engagieren auch die Leute, aber die machen Interviews mit den Leuten und da waren schon alle möglichen Leute und das ist teilweise auch sehr unterhaltsam, sehr witzig, sehr informativ.
Kann ich das mir irgendwo anhören? Ist das ein Podcast?
Bei YouTube findest du das.
Okay, cool, danke.
Ja. Geiler Tipp. Ja. Ja, vielleicht auch für andere, die vielleicht sich für Synchron interessieren. Also ich,
absolut, eben, das ganz ehrlich, das ist ein spannendes Thema.
Unbedingt.
Und ich glaube, du hast hier ein paar Leuten einen guten Tipp gegeben, was wir uns mal anschauen und anhören könnten. Mhm. Sehr, sehr schön.
Auf jeden Fall.
Eben weniger schön, Devin ist gestorben, ja. Michael Beerdigung. Gleichzeitig war noch eine Jagd auf Michael und Sean. Sprich, die Bösewichter wollten bei den Gesetzeshütern aufräumen und Kit stürzt Michael und Sean in den Fluss rein oder in den See, keine Ahnung, was es noch genau war, in Gewässer.
Was für eine unsinnige Szene.
Was für eine scheiß Szene. Das heißt, ich verstand zwar Kit, er wusste, ich bin zu langsam, ich komme nicht davon. Mhm. Aber was ich aber nicht verstehe, Kit konnte Leute betäuben. Mhm. Aber er hat kein Waffensystem, um sich zu verteidigen, das verstehe ich nicht. Ja, er hat keine Nagelbretter, die er rauslassen kann, er hat keinen Nebeldings, aber er kann Leute betäuben.
Ja, das war schon ein bisschen spooky. Oder creepy.
Oder halt fürs Drehbuch perfekt geeignet irgendwie. Ja. Also wir haben dann Michael und Sean und Kit unter Wasser irgendwie. Mhm. Und ich habe nur eine Frage, wie kamen die beiden eigentlich wieder hoch?
Das weiß ich auch nicht so wirklich.
Das haben die Drehbuchautoren auch gesagt. Du, da habe ich keine Ahnung. Ja,
das wir machen einfach
weiter,
einfach.
Als wäre gar nichts passiert. Wir haben ja Scotty im Film gehabt. Da hat die beiden einfach irgendwie rausgebeamt und die Sache ist erledigt. Keine Ahnung. Das war schon, weißt du, wenn du das mal so schaust, ein paar Jahre drauf, mit über 30 Jahren, da denkst du einfach, verdammt, warum wurde das nicht gezeigt? Wurden die aus dem Wasser gehievt mit dem Kran? Mhm. Die haben ja gesagt, der Kit hat gesagt, wir haben nur 25 Minuten Sauerstoff. Hat das gereicht, um Hilfe zu holen?
Ja.
Hey, keine Ahnung.
Aber bei der Folge, die wir vorhin besprochen haben, Gefährliches Spielzeug, da sieht man am Ende der Folge auch nur einen Kranwagen unten stehen. Der konnte Kit aber nicht aus dem Gebäude geholt haben.
Ja, weil war hoch, oder? Ja, klar.
Außerdem, so langsam wie er angefahren ist, hätte er auch den Rückwärtsturbo-Boost benutzen können. Also, das ist irgendwie so ein bisschen... Also man merkt teilweise, über manche Sachen hat man sich nicht so richtig Gedanken gemacht. Aber was auf jeden Fall ein großer Unterschied ist, ist, Flirty Michael ist überhaupt nicht da. Mit niemandem flirtet er.
Flirty Michael ist nicht da. Stimmt. Hast du absolut recht?
Ja, ja.
Das ist ja nicht unser Michael Knight.
Nee.
Das ist ja ein gebrochener alter Mann.
Ja.
Hat keinen Bock auf Flirten.
Man hat ein bisschen das Gefühl, selbst wenn seine Partnerin da neben ihm, nackt neben ihm gesessen hätte, hätte trotzdem Zeitung gelesen oder so. Es ist nicht Michael Knight.
Aber es gibt ja den Moment, wir sehen dann auf Kids Bildschirm, wie Sean sich wünscht, dass Michael neben ihr auf der Schaukel am Schaukeln
ja,
ist,
ja,
oder?
Ja.
Und er schaut da auch so völlig so verstört, so, okay, das wünschst du dir? Aber er hat nichts draus gemacht. Krass, oder?
War der etwas krasse Spruch von David Hessel, von Michael, von wegen, wir sollten lieber noch ein letztes Mal in ihrem Hinterhof schaukeln, darauf bezogen?
Ja.
Okay.
Ja,
klar. Ich dachte erst, was ist denn das für eine Anmache?
Nee, klar, es sind ursprünglich in der ersten Erinnerung, war sie wohl mit ihrem Ex-Freund da rumschaukeln oder ihrem Freund oder keine Ahnung wem. Und als das Kid dann gemacht hat, dieses, Kopfdingsbums auf Bildschirm sichtbar machen, da hat man Michael gesehen, wie er neben ihr schaukelt.
Ah, und das hat er mitbekommen scheinbar.
Ja, hat's gesehen, hat es dann schon angeschaut so.
Ah, okay, ja, dann ist es klar. Ich dachte erst, was ist denn das für eine dämliche Anmache?
Und jetzt, Michael, jetzt sage ich dir, wie ich diesen Film gerettet hätte. Pass jetzt auf.
Okay.
Devin ist tot, ich hätte das so gelassen. Aber jetzt pass auf, warum, was ich gemacht habe. Michael war am Boden zerstört, Beerdigung, scheißt auf alles. Sean spricht mit Michael, hey, wir brauchen dich, bist ein guter Typ, bla bla bla. Dann kommt der Hinterhofspruch von ihm und sie geht wieder weg. Dann hätte Michael sich irgendwie hochraffen müssen, ja. Am besten im Boden gelegen, Burger gegessen, Bier getrunken, weinen, schrecklich, und dann hätte er den Anruf tätigen müssen. Den Anruf. Und zwar hätte er anrufen müssen, Bonnie Barstow.
Ja.
Er hätte anrufen müssen, April Curtis. Er hätte anrufen müssen, RC3. Und dann hätte er gesagt, Leute, das ist passiert, Devin ist tot, wir schlagen zurück. Dann wär's eine richtig gute Sache geworden.
Ja, das stimmt, das stimmt.
Wo war fucking Bonnie? Wo war April? Wo war RC?
Ja, ja.
Mir ist schon klar, Fernsehproduktion, Geld, Zeit und so weiter.
Ja.
Aber wo, warum hat man nicht zumindest versucht, diese Figuren zu erwähnen, in irgendeiner Form einzubauen? Wenn es nur eine Szene gewesen wäre, bei der man gesehen hätte, wie Bonnie oder April unter dem neuen Kid hervorgerollt werden mit grauen Haaren.
Ja.
It works, Michael. Weißt du, was ich meine? Irgendwas in dieser Art.
Aber schon in den 80ern wurde ja mit den Nebencharakteren teilweise sehr unschön umgegangen, ne? Also, dass man sie einfach reingeschrieben hat, rausgeschrieben hat, das ist schon sehr ärgerlich, und das hat man jetzt eigentlich in diesem Film nochmal in Anführungsstrichen perfektioniert.
Ja, es ist einfach brutal, es ist brutal schade.
Also ich hätte Hollywood übrigens nicht sterben lassen. Ich mag ihn.
Ja, natürlich hätte ich auch nicht sterben lassen. Ich würde gar niemanden sterben lassen. Aber wenn schon, dann musst du es machen, um die Motivation der Hauptfigur nochmals voranzutreiben. Aber nicht einfach nur als billiges Mittel, um das Drehbuch irgendwie zu noch einen emotionalen Punch zu geben. Denn die ganze Devins Tod hatte dann keinen wirklich emotionalen Punch. Michael war nicht auf einem Rachefeldzug danach oder sonst irgendwas.
Ja.
Er hat einfach seinen Job endlich gemacht.
Ja, das stimmt.
Ganz ehrlich, es war zu lame. Es kam dann noch die Szene, wo Michael quasi von Foundation verabschiedet, wo er wegläuft, und dann kam auch was völlig Unnötiges. Madoc provoziert ihn noch, sieht einen Versager, keine Ahnung, was Devin ihn gesehen hat, bla 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 bla. Und dann habe ich geschrieben, Michael puncht mal spontan Madoc weg.
Das fand ich aber auch gut. Das
war gut.
Das war richtig gut. Ich hole mir mal ganz schnell einen Tee.
Das war richtig gut,
Ich hole mir nur kurz einen Tee von eben an.
Du bist schon zurück, dass du hast deinen Tee schon geholt.
Der ist ja schon fertig, ist nur kalt jetzt. Was das futuristische angeht, dachte ich vorhin so ein bisschen an Viper, ob die vielleicht irgendwie versucht haben, damit zu konkurrieren, oder kam das später? Ich weiß es gar nicht so genau.
Viper war, glaube ich, 1995 rum, ich bin nicht sicher. Aber ich glaube, zu frühen 1990er, da war halt der Gedanke, dass das Millennium, das ist nicht mehr so weit weg. Ich kann mich auch erinnern an diverse Bücher, die es damals gegeben hat, Weltuntergang 1999 und so weiter und so fort.
Ja.
Das war schon, Futurismus war ein Riesenthema damals. Ich glaube, ich habe das Gefühl, heute die Medien schauen eher rückwärts als vorwärts. Aber damals wollte man die ultimative technologische Entwicklung sehen irgendwie.
Das Interessante ist ja, dass einige Sachen, die jetzt passiert sind, unter anderem von den Simpsons schon vorhergesagt worden, ne?
Ja.
Also das ist schon krass. Ich bin jetzt kein Simpsons-Fan, ich habe auch nicht so viel davon gesehen, aber was die alles so vorhergesagt haben, finde ich schon echt krass und beängstigend.
Das ist echt krass, oder? Das wären die Macher mit dem Teufel im Bunde irgendwie. Das ist schon ziemlich krass.
Ja.
Also nicht vergessen, eben, wir haben 1991, da wurde auch Terminator 2 gedreht, ja?
Ja.
Also das heißt, das war wirklich diese, man hat auf die Zukunft geschaut mit einer gewissen Angst, mit einer gewissen, was für krasse Veränderungen werden da noch kommen. Man wusste nicht genau, wird sich das Leben im Jahr 2000 komplett drehen. Vielleicht aber natürlich hat man auch mit diesen Urängsten ein bisschen spielen wollen, was da alles auf uns zukommt. Hat leider nicht so ganz funktioniert, aber ja, es war halt typischer 90er-Vibe irgendwie. Und eben, was ich in meinem Intro schon gesagt habe, die 1980er fühlen sich verdammt weit weg an diesem Film.
Das stimmt. Die waren nicht da. Das stimmt. Aber in den 90ern ging man ja auch so ein bisschen Richtung Gigantonismus. Die Actionfilme wurden größer, wie du schon sagtest vorhin, Terminator 2. Ich glaube, das war damals der teuerste Film, wobei ich der Meinung war, dass der Stipp langsam 2 eigentlich ähnlich teuer war, und der war ja sogar davor.
Ja.
Aber das war wohl ein großes Risiko, und damit haben sie ja dann gewonnen, und das hat ja auch so ein bisschen auch die Filmwelt verändert.
Ja, das ist so, das ist schon so, aber ich glaube, wir können hier bei Knight Rider 2000 nicht von gigantischem Budget reden.
Nee, also vom Look her würde ich sagen, wenn er 1 Million gekostet hat.
Ja, ich denke schon, es hat schon ein bisschen Geld gekostet. Das Auto zu fertigen hat wohl irgendwas gekostet. Oder ich weiß nicht genau, ob Pontiac das für sie übernommen hat. Das war ja auch, für Pontiac ist ja, das sind ja auch Werbeverträge, ja. Und Pontiac, das war ja ein, die haben Pontiac Banshee genommen, meinte ich, und haben den so einen Prototypenteil auf eine bestehende Karosserie draufgeschraubt irgendwie. Das ist für mich war es irgendwie Werbedings, denn die Gagen haben sicher Geld gekostet, schöne Szenen zu drehen im Sonnenuntergang in Texas. Es kostet alles ein bisschen Geld, so haben sie schon 2, 3, 4 Millionen hat es sicher gekostet, nehme ich an, aber.
Apropos draufschrauben, das haben sie übrigens bei der alten Knight Rider Serie ja auch gemacht. Das wusste ich zum Beispiel bis vor einer Zeit auch nicht. Dass die Kit meist auf irgendwie so ein Buggy gesetzt haben oder so. Ja. Dann finde ich es aber schon erstaunlich, dass es dann trotzdem so heftige Fehlstunts gibt, wo dann wirklich die Motorhaube komplett im Arsch ist.
Ja. Man sieht immer, wenn der alte Kid so sehr merkwürdig gesprungen ist, dann war so ein komisches Buggy-Teil drunter, wo das was schon vorn rüber kippt irgendwie.
Also ganz extrem, das tut auch so, wenn man den Wagen mag, irgendwie auch ein bisschen weh bei Geheimcode Topaz. Die Szene wurde ja auch 2-mal verwendet oder so. Da bohrt der linke Vorderreifen, glaube ich, sich richtig tief in den Boden.
Ja. Und danach fährt Michael normal weiter, das ist schön.
Aber das fand ich zum Beispiel schade, dass man die Szene 1:1 wiederverwendet hat. Man hätte die doch einfach aus einer anderen Perspektive nochmal zeigen können. Das wäre doch dann...
Das haben die bei Star Trek oft gemacht. Wenn du jetzt ein brennendes Shuttle vorbeiflug von rechts nach links, haben sie es ein paar Episoden später gerne von links nach rechts gezeigt.
Ah, und dann fällt es gar nicht so auf, ne?
Das fällt sich so auf. Ah, smart. Ich habe mal ein Video gesehen über Recycling von Szenen in Star Trek Deep Space Nine. Das war ganz spannend. Okay. Teilweise merkst du es, wenn du dich nicht wirklich drauf achtest, merkst du es wirklich nicht.
Aber bei Knight Rider merkt man es halt schon, zumal ich die Folgen einfach auch schon so oft gesehen habe, ne?
Das
ist einfach der Punkt.
Natürlich. Dann, wir waren, Sean, Michael, ach ja, die Geistszene eben kommt ja dann später. Wir sind in der Foundation für Recht und Verfassung. Maddox fragt irgendwie, Sean, hast du was von Michael gehört? Nee, habe ich nicht, er meldet sich nicht mehr, Und dann merkt man, hey, diese Überwachungskamera zeigt uns irgendwie den alten Oldtimer von Michael, der aber in völlig intaktem Zustand ist. scheint eine alte Aufnahme zu sein. Dann hat Michael wohl irgendwie ein altes Bild reingeschraubt. Das wäre eben geil gewesen, hätte der Bonnie geholt. Bonnie, hack mich mal da rein, ich muss ein altes Bild. Aber dann wäre der Überraschungseffekt nicht so geil gewesen. Wir sehen dann ja Michael, wie er unter dem Knight 4000 hervorkommt und der rote Scanner von Kit sich jetzt endlich im neuen Outfit zeigt, im Knight 4000. Und das war schon eine gute Szene. Und dass Maddox sagt, oh, sie haben das jetzt aber nicht gemacht. Hallo, wie finde ich das denn? Das war ein toller Kommentar von Kit.
Ja, auf jeden
das
Fall.
Das steht mir doch ausgezeichnet. Das war schon, das kam schon so ein bisschen Freude auf, das zu sehen. Ich konnte das Grinsen, es war eine coole Szene, ich konnte das Grinsen nicht abstellen.
Das ist auch, wie gesagt, das, was der Film der späteren Serie schon auch voraus hat. Also Kit nochmal zu hören mit der alten Stimme ist schon was Besonderes. Ich muss sagen, der Gottfried Kramer hat dem Kit ja wirklich eine ganz tolle Seele irgendwie gegeben.
Total. Das muss man schon sagen. Das hat eine gewisse Menschlichkeit drin, oder?
Ja, das stimmt. Und obwohl es ja auch Folgen gibt, wo er teilweise so ein bisschen so auf keinen Bock macht oder so. Oder die hatten... das wurde auch bei den Jungs von Knight Rider auch besprochen, bei das Gipfeltreffen, wo er so fröhlich von wegen, ja, wir fahren jetzt erstmal hier runter und stürzen gleich 300 Meter ab und sie werden das wahrscheinlich nicht überleben, aber ich.
Gut, man kann aber auch jetzt sagen, gut, das war ja zu Beginn, erste Staffel noch, die haben an der Software noch ein paar Updates reingepackt, oder?
Das kann sein.
Ja, die haben noch ein bisschen geschraubt. 10 Punkte rauf, 24 Punkte runter, da, dann ist alles wieder gut. Das hat schon, ist okay. Hab ich da Serie nie böse genommen. Sean hat dann ein Treffen mit ihrem Ex-Polizeipartner ausgemacht, dem Miller. Mhm. Der hieß Miller. War auch übrigens eine Figur, eine äußerst tragische Figur, die auch wiederum, finde ich, gut gespielt wurde von dem Darsteller, den ich auch nicht wirklich präsent hatte. Das, keine Ahnung, ja. Wie ist der noch gleich? Der Miller, der Eugene Clark, der hat eigentlich auch einiges gemacht in Hollywood, aber nichts, was mir bekannt war jetzt irgendwie. Also ich habe ihn nirgendwo bewusst wahrgenommen, meine ich. Hm. Und er wird dann ausgeschaltet von Watts, Kopfschuss, haha. Und es folgt dann eigentlich, ich habe den Rest in Bullet Points zusammengefasst, auch weil der Showdown, also wir haben jetzt endlich Kit und Michael und halt Sean in einem rassigen, in Anführungszeichen, Gefährt, ja?
Ja.
Was sehen wir? Wir sehen Kit im Wasser. Okay, kann man machen. Kit im Wasser kann man mal machen. Es gibt keinen Sprung.
Nee.
Es gibt keine Explosion.
Doch.
Es gibt keine.
Doch, es gibt zwei Explosionen.
Oh, es gibt nichts. Doch, stimmt. Es gibt zwei.
Ja, doch. Ein Polizeiwagen geht in Flammen. Ach, stimmt. Auf. Und
ja.
Ein kleiner Raketeneinschlag kurz vor Kit. Aber normalerweise hätte man gedacht, ein bisschen mehr hätte man auch noch machen können. Also das ist einfach lächerlich.
Ja,
eben,
das ist ja nichts. Du hast es ja. Du hast das im Cockpit gesehen, oder? Hm? Du hast das aus der Sicht des Cockpits ja gesehen, oder?
Ja, ja.
Also eben, das ist mein, früher hast du gesehen, wie der schöne Trans M sich hier durch Explosionen gearbeitet hat, und hier hast du einfach diese komische, es war einfach so komische Szene gesetzt, das hat dich einfach null gepackt. Michael und Sean stellen dann den Watts und seine Schergen im Einkaufszentrum. Ja, das war's eigentlich.
Ja.
Ich kann da nicht mal viel dazu sagen. Das war einfach nichts. Es war nix, es war lahm.
Also ich würde sagen, selbst eine durchschnittliche Folge aus den 80ern hatte mehr Action.
Dies wäre eine schlechte Serienepisode gewesen.
Also es gab zwar Folgen, wo nicht so viel los war, aber wenn man so eine durchschnittliche Actionfolge hat, dann war die schon actiongeladener. So eine Verfolgungsjagd, die war dann auch mal eine Minute, anderthalb Minuten lang. Wie gesagt, es gibt ja auch einige Szenen, wo Kit auch ordentlich beschossen wird und so. Dummerweise haben wir es dann auch wiederverwendet. Da gibt's auch eine Folge in der vierten Staffel, die ja sowieso bei Fans auch jetzt nicht so das Überding ist.
Wie bei mir.
Ja.
Mag die nicht.
Ja, die vierte Staffel, das ist so eine Sache. Man merkt schon, das Geld ging ein bisschen aus. Ich fand's zum Beispiel schade. Die Eröffnung der vierten Staffel war schon krass. Also das war schon ganz schön krass, wie Kit da zusammengedrescht wird. Aber wie bei so vielen Folgen sonst auch, ich finde, der Gegner wird zu schnell erledigt. Also so, dafür, dass es so ein Übergegner ist, ist es dann irgendwie doch zu einfach, finde ich.
Diese Staffeleröffnungen, das fand ich damals doch spannend, also Staffel 2, 3, 4, die waren eigentlich doch immer sehr gelungen. Und das haben sie aber auch spannend gemacht. Die Macher haben das jeweils in einer anderen Location auch spielen lassen. Also Staffel 2 startete doch mit Goliath in Las Vegas, wenn es mir
richtig ist. Ja, das stimmt.
Staffel 3 in San Francisco. Und Staffel 4 ging es dann sogar nach Chicago. Ist immer auch ein anderes Setting gehabt. Das erste, wenn du bewusst dir diese Locations anschaust, ein paar war ich ja mal, dann hast du auch so ein Gefühl davor. Also vor allem, wenn du Staffel 3 San Francisco mit diesen ganz steilen Straßen, die auch so wieder runtergehen, das ist so typisch für diese Stadt. Großartig, wie sie das damals gemacht haben. Hier San Antonio, naja.
Naja, wie gesagt, es gibt in der vierten Staffel gibt's so eine Handvoll Folgen, die sind richtig geil. Also, ich hatte das auch bei den Historians mitbekommen, dass dass sie sich überlegt haben, nachdem K ja zerstört war, nochmal einen Evil Kid zurückzubringen. Da kam man dann wohl auch auf die Idee mit dem Killer Kid. Und ich muss sagen, das ist so von der vierten Staffel, ich würde sagen, schon die actionreichste Folge. Vor allem auch ein bisschen düsterer, insgesamt auch ein bisschen actiongeladener. Und ein bisschen ernster. Also die einzige Szene, die ich ein bisschen schwach finde, ist die Rückeroberung, weil Barry hat so viele Möglichkeiten, Kit hat so viele Möglichkeiten. Sie machen es Michael zu leicht, in den Wagen zu kommen. Ansonsten ist das eine super geile Folge.
Die vierte Staffel, ich hab's glaube ich, schon mal erwähnt, ich weiß nicht, im Pilot-Podcast.
Ja.
Da gibt es eine Folge mit Michael und RC, müssen mit Kit in einen fiktiven Staat fahren, um irgendwie einen Botschafter zu helfen oder so.
Ja.
Und allein schon, dass es einen fiktiven Staat gibt, das ist immer so, ah, okay, jetzt werden sie ein bisschen funky, also jetzt wird es ein bisschen komisch.
Ja.
Dann müsst ihr diesen Lama-Strom fahren und das ist irgendwie so eine strunzdumme, cheesy Episode, dass ich die aber richtig abfeiern kann mittlerweile. Weil es halt wirklich so doof ist. Das ist einfach zu doof.
Die Modellaufnahmen sind teilweise sowas von grottig und dafür, dass es um einen Militärputsch geht, muss ich sagen, ist auch
so,
nicht
so. Die Story ist doch einfach nur Brunz.
Ja,
Michael
stimmt.
Könnte mit Kit egal wohin fahren, beschossen werden, ist Kit scheißegal, holt den Typen, fährt wieder weg und fertig. Sollte eigentlich gar kein Problem sein, aber
ja.
Naja, ganz ehrlich, ist egal. Knight Rider, bitte schaut euch, wer es noch nicht gesehen hat, schaut euch Knight Rider an. Es ist einfach nur goldig, das jetzt zu sehen. Es ist einfach immer noch etwas vom Besten. Was nicht das Beste ist, ist Knight Rider 2000 bislang. Wir kommen zu einer Endszene.
Mhm.
Michael verabschiedet sich von Sean, wünscht dir alles Gute, von Madoc. Alle sind glücklich, alle sind froh. Kurzer Dialog mit Kit. Alter, verabschiede dich ein bisschen emotionaler, das ist dein Buddy, könnt ihr nicht einfach zusammen glücklich sein für immer? Ganz ehrlich, ich hätte Madoc gesagt, hey Madoc, komm, nimm deinen Kift wieder, deinen Kift-Teil, gib mir Kit, ich baue den in meinen Chevy und dann habe ich, wenn ich einkaufen gehe, jeweils meinen Buddy bei mir und kann mit dem weitersprechen. Und ich hätte das lieber gesehen, wie Michael mit Kit einkaufen fährt, im Oldtimer, als irgendwie was anderes. Weißt du, was ich meine? Das ist irgendwie...
Ja.
Das nervt. Dass er einen zurücklässt, das nervt mich. Und ja, das war dann auch das Ende des Films, ja. Das heißt noch, Madoc sagt noch zu Sean, let's go to work, gehen an die Arbeit.
Mhm.
Naja, sie haben nicht mehr viel gearbeitet danach.
Es fehlten auch so ein paar Running Gags, finde ich. Also es gibt wirklich einige Running Gags in der Serie. Es gibt zum Beispiel, immer wenn Kit beschossen wird, oder fast jedes Mal, fragt Michael erstmal, können wir einen Volltreffer aushalten? Und Kit sagt fast jedes Mal von wegen, ich weiß nicht, ob ich das auch herausfinden möchte. Das finde ich zum Beispiel sehr gut. Und es gibt auch immer mal wieder so eine Szene, wo Kit sagt, sie machen doch nicht ernsthaft. Und natürlich tut Michael das dann. Also das sind so Running Gags, die auch immer wieder ganz gut funktionieren, finde ich. Und ja, so diesen Charme der alten Serie hat man irgendwie so gar nicht ausgepackt. Ich weiß nicht, ob man es vernachlässigt hat, ob man gedacht hat, das ist nicht mehr up to date, aber ja, und wie gesagt, actionmäßig, es fängt gerade an, dass mal was explodiert und dann war es schon vorbei. Also ich finde das einfach ziemlich.
Also eben, was haben wir auf der harten Seite eigentlich? Wir haben für mich den Soundtrack, der mir sehr passt.
Mhm.
Wir haben Michael Devon, die halt einfach nochmals Kontinuität darstellen. Wir haben mit Mitch Pileggi einen guten Bösewicht. Wir haben mit Carmen Argenziano einen guten Antagonistenchef, ja, in Madoc. Und wir haben Sean, die ganz okay war, die war sehr sympathisch.
Ja.
Aber dem Film fehlen halt ganz gewaltige Dinge. Der lockere Ton der Serie. Das Gespann Michael Kidd in typischem lustigem Buddy-Modus, ja. Die müssen doch zusammen Spaß haben. Dann habe ich auch Spaß. Mir fehlt Kalifornien und die Wüste. Mir fehlt Action, mir fehlt ein Schwarz-Trans-Am und wenn du jetzt im Kontext, dass das ein Pilotfilm war für eine kommende Serie.
Mhm.
Die Serie hätte gespielt mit Sean, Madoc und Kit.
Mhm.
Der Film hat es komplett verpasst, A, Sean zu zeigen, die eigenständig ein Held sein kann.
Mhm.
Und B, die haben es komplett verpasst, Sean und Kit zu einem Duo zu formen.
Das
aber komplett.
Auf jeden Fall.
Ich könnte mir gar nicht vorstellen, wie die in das Auto einsteigen würden und jetzt sagt, hey, Kit, gehen wir arbeiten?
Mhm.
Ja, schon. Machen wir das. Das ist eine völlig abstruse Vorstellung. Das ist ein völliger Fehlschlag. Also entweder man hätte komplett gestartet ohne Hasselhoff und Mulhair oder man hätte die beiden einbinden müssen. Das hat Hasselhoff nicht gewollt. Der war mitten in Baywatch. Der hätte keine Zeit gehabt. Also ganz ehrlich, hätte man es besser vielleicht sein lassen.
Wie ist es denn bei dir eigentlich so mit den Episoden? Gibt es bei dir beste und schlechteste Folgen der alten Serie?
Ja, das Problem ist, ich mich jetzt wirklich noch rückblickend richtig tief daran zu erinnern, das ist schwierig, was ich noch weiß. Natürlich die Folge mit Stevie, das war so ein Rückgriff auf Michael Knights Verlobte von früher, die eigentlich weiß, dass er eigentlich tot ist, aber nicht weiß, dass er noch lebt, aber irgendwann weiß es dann doch oder sowas. Das waren Episoden, die hatten brutal viel emotionale Tiefe, weil halt Catherine Bach auch wirklich, die Schauspielerin war wirklich
Nee, Catherine Bach ist die aus einem Juckfe, kommt selten allein.
Aber wie hieß sie noch gleich? Wie hieß sie? Catherine
Hickland
heißt sie, glaube ich. Catherine Hickland, ja. Danke.
Catherine Hickland. Ja. Catherine Bach wäre bestimmt auch interessant gewesen.
Wäre sehr interessant gewesen. Nee, Catherine Hickland, dankeschön, war ja wirklich David Hasselhoffs Verlobte gewesen.
Mhm, genau.
Und das hat er auch in seiner Biografie geschrieben, das war für ihn hochemotional, das zu spielen.
Er hat es auch selbst geschrieben, hat er gesagt.
Das glaube ich ihm sogar. Und ich fand die drei Episoden, das habe ich auch sehr geil gesagt, diese drei sind für mich der Kern von Knight Rider. Ja, wenn du wirklich die besten sehen willst, die werden da drunter sein. Mhm. Natürlich die Car-Episoden fand ich toll. Müssen wir nicht drüber sprechen. Mhm. Ich fand toll Ring of Fire im Dschungel, weil halt die Szene im Bayou, auch mit der Musik, wurde das so toll gemacht. Kid, der an seine Grenzen gerät, wegen dem Schlamm in seinem Getriebe und so weiter und so fort. Es gibt einige Highlights in dieser Episode, in dieser Serie. Und was die Serie damals auch gemacht hat, die alte Serie, die haben halt auch einen richtig geilen Soundtrack im Hintergrund laufen lassen.
Ja, auf jeden Fall.
Da liefen quasi die Charts der 80er, teilweise in komischen Versionen, aber ja. Wenn ich diese Songs heute höre, denke ich immer an diese Episoden zurück.
Auch der Score, ist oftmals sehr gut gewesen. Also gerade so zum Beispiel in der dritten Staffel oder so, das ist also man merkt auch bei der Musik, dass es moderner wird. Also so ab der zweiten, spätestens Anfang der dritten Staffel, wird die Musik auch sehr viel moderner. Anfangs war es noch ein bisschen klassisch, gerade so, wenn man den Pilotfilm so sieht, bisschen orchestermäßiger Klang ist.
Ja, ist so, ja.
Und ich kann mir ganz gut vorstellen, dass man sich da vielleicht auch so ein bisschen an Miami Vice beispielsweise orientiert hat oder eben am Italo-Dance-Sound, der ja da dann auch aufkam, ne?
Mhm. Das kann sehr gut sein, absolut. Ganz ehrlich, kurz,
wusstest du eigentlich, dass es von den Knight Rider Historians ein Video gibt, wo man sieht, dass Jack Gill, ich meine, das war Jack Gill, in jeder einzelnen Episode auftaucht?
Nö.
Das war ja der Stuntfahrer von Kit.
Ja.
Und der taucht tatsächlich in jeder Episode auf.
Ah, echt? Muss ich mal schauen.
Ja.
Also, was ihr nicht wisst, Knight Rider Historians ist ein wunderbarer YouTube-Kanal. Die gehen da wirklich halt alten Geheimnissen auf die Spur, quasi, wo findet man jetzt noch den alten Truck, den Semi aus der Serie und so weiter und so fort. Ein toller Kanal von Überfans, fast schon Freaks, würde ich sagen, aber da ist sehr viel Liebe und Handwerk dahinter, könnt ihr euch sehr gern mal geben.
Viel Making-of, die zeigen zum Beispiel auch, wie diese Schusseffekte erzeugt werden und so.
Ja, also das fand und ich auch die stark. Genau, die Modelleffekte, die Michael so hasst über alles. Aber auch da steckt sehr, sehr viel Detailarbeit dahinter. Das sollte man nicht vergessen. Das ist schon gut. Das ist schon seriöse Arbeit, die da abgeliefert wurde. Ja, ja. Du, Michael, jetzt habe ich noch eine Frage an dich. Und zwar, hättest du jetzt nach diesem Piloten, wenn es jetzt eine Serie gegeben hätte, hättest du reingeschaut?
Aus Neugier vielleicht, aber ich glaube, das wäre wirklich das geworden, was einige so als Guilty Pleasure so sehen. Also das so zu nebenbei gucken oder so vielleicht. Also ich glaube, es ist schwierig, wenn der Funke so gar nicht überspringt im Piloten.
Ich sehe das genau gleich, ganz ehrlich. Ich hätte mich schon irgendwie gefreut, einfach weil es ist immer noch, Kit ist noch da, um die Chance, wenn sie es richtig gemacht hätten, dass man vielleicht noch einen Michael wieder bringt in der Gastrolle. Dann noch ein RC, vielleicht hätte man Garth Knight irgendwie wiederholen können, keine Ahnung. Ich hätte es schon gerne gesehen, irgendwie, auf einen Teil. Ich kann es nicht leugnen, ich hätte es irgendwie schon gerne ein bisschen gesehen.
Wie sieht's mit den anderen Ablegern aus? Wo siehst du da die Pros und Kontras?
Ja, Team Knight Rider, das kam 1997 und ich kann mich erinnern.
Auch von Glenn Larson übrigens.
Von Glenn Larson auch, ja, und ich habe damals das Magazin Starlog oft gelesen und als es da hieß, am x. September irgendwas, keine Ahnung was, kommt Team Knight Rider auf RTL, ging ich steil, ja, das war großartig, Knight Rider kommt zurück, dann dieses Intro vor 10 Jahren, genügen ein Mann und ein Auto. Da habe ich gedacht, okay, und heute haben wir ein Team von 5 hochklassigen Blabla, keine Ahnung. Und ich so, okay, 1 damals, jetzt sind es 5. 5-mal besser. Mhm. Und dann kommt dieses fliegende Flugzeug und ich schon, oh fuck. Es ist ein Flugzeug, das ist dieses komische Hauptquartier, das sie da hatten. Mhm. Und du ganz ehrlich, ich habe einige Folgen gesehen. Mhm. War schon nicht so gut, oder?
Also Teen Knight Rider, muss ich sagen, überrascht, also sag ich mal so, ist keine besonders gute Serie. Sie wirkt sehr trashig, aber gerade wenn man so die Action auch sehen möchte, dann bietet die Serie doch deutlich mehr als Knight Rider 2000 zum Beispiel.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist schon so.
Und auch als die neue Serie, weil...
Also was man sagen muss, die haben auch für diese Serie auch den... die Marke gewechselt. Das waren ja keine Trans-Ams mehr, kein Pontiac, das waren ja Ford.
Ja.
Und du hast doch, all diese Wagen haben eine eigene Persönlichkeit und ja, ich konnte ganz ehrlich, Beast, dieser Pickup mit seinem, wie hieß noch, der Fahrer war, glaube ich, Duke, der dunkelhäutige, das Beast war schon okay. Mhm. Und ich fand auch den Wagen vom Chef von Dante, der ein bisschen der kluge Wagen, ich fand den auch schon ziemlich okay. Aber ich weiß nicht mehr viel davon. Das war einfach irgendwie so, es war halt einfach da.
Wie gesagt, das ist natürlich purer Trash. Schon eine Ecke besser als die vierte Staffel Airwolf auf jeden Fall. Und wie gesagt, auch ganz gute Action.
Vierte Staffel Airwolf, großartig.
Das ist für mich wirklich die Definition von Trash. Ich fand die früher mal ganz gut, aber ich habe da neulich mal reingeguckt. Also selbst die Toneffekte, wenn Airwolf schießt, klingen scheiße.
Also ich freue mich jetzt schon, wenn die Leute vom The Knight Rider Years, der amerikanische Podcast, die haben Knight Rider fertig geschaut, fertig besprochen, haben dann den Podcast umbenannt in die Airwolf Years. Denn jetzt besprechen die gerade Airwolf.
Ah.
Jetzt sind die gerade bei Staffel 2 und ich kann es kaum erwarten, wenn die bei Staffel 4 sind.
Aber nochmals da wird wahrscheinlich mein Englisch nicht ganz für ausreichen, nehme ich mal an.
Ja, mach einen Kurs.
Sprechen die sehr schnell?
Ja, sind Amerikaner. Okay. Hey, versuch's mal. Ich schick den Link. Ich versuch's einfach mal. Es sind gute Typen. Ich habe mit denen schon ein paar Mal geschrieben. Die sind super. Okay. Ich wollte noch kurz sagen, hast du gewusst, dass der Hauptdarsteller von Team Knight Rider bereits verstorben ist?
Nee, das wusste ich gar nicht.
Der Brixton Carnes ist schon vor ein paar Jahren ist er gestorben. Mhm. Ich weiß nicht mehr genau, was er hatte. Ich kann es gar nicht nachschauen. Ich finde es gar nicht. Aber der ist einfach schon verstorben. Der ist ein bisschen zu früh. Das ist schon hart.
Gottfried Kramer ist übrigens auch schon tot. Der hat den Tod seiner Frau wohl nicht wegstecken können, so wie ich das gelesen habe.
Okay.
Und hat dann, glaube ich, auch sich umgebracht, wenn ich das richtig gelesen hatte.
Oh, das tut mir aber brutal leid, das zu hören, das ist schon hart.
Ja.
Der Rest des Casts von Team Knight Rider, ich habe den Nick Wexler, der den Track gespielt hat. Weißt du noch, wer das war, oder?
Ja.
Ich habe mit meiner Freundin vor ein paar Jahren so eine Frauenserie geschaut, Revenge, da geht es um eine Frau, die Rache nimmt an ihrem Vater quasi, ihr Vater wurde ermordet und sie ging dann 20 Jahre nach ihrer Kindheit zurück in den Ort, wo sie herkommt, um Rache zu nehmen.
Ja.
Und da war einfach der eine Barkeeper und ich so, hey, ich kenne den Typen, ich drehe durch, wo habe ich den schon mal gesehen? Und da habe ich mal nachgeschaut, das ist der Track!
Ah.
Das ist der Track, ist das ja! Ja, habe ich sehr witzig gefunden, den gibt's auch noch.
Gehört habe ich von der Serie auch schon, aber gesehen habe ich sie bisher nicht.
Ja, kann man sich mal geben, ist süß. Dann hatten wir, hey, wir sollten einen nicht vergessen, es gab noch diesen merkwürdigen Film Knight Rider 2010.
Ja, das war, war das nicht so ein Endzeitfilm irgendwie?
Ja, das habe ich gar keinen Bock, das zu schauen irgendwie.
Dann sollten wir ihn vielleicht doch vergessen.
Wir vergessen ihn einfach.
Ich glaube, ich habe den nie gesehen und er hat auch, glaube ich, also ich meine, es müsste ein Endzeitfilm sein und ich denke mal, dass man einfach nur versucht hat, mit dem Titel irgendwie noch ein bisschen Geld zu machen.
Das ist das, was ich auch gehört habe. Das ist gar nichts, ja.
Aber ich bin auch von der letzten Fassung von Knight Rider eher enttäuscht, weil
als das gekommen ist, hast du dich gefreut?
Ja, den Piloten fand ich auch noch ganz gut. Aber ich fand, dass die Effekte immer schlechter wurden. Also
brutal.
Wirklich brutal. Richtig, richtig schlecht. Also da waren, glaube ich, kaum gute Effekte dabei. Das Beste war wirklich noch die Tochter von dem Alten da, die ein bisschen Sexiness reingebracht hat. Aber so die weder die Fälle noch die Action Und natürlich auch die alte Stimme von Kit fehlt. Also es ist wirklich eine sehr, sehr schwierige Serie.
Also ich hab den Piloten damals im Original gesehen und Val Kilmer hat damals Kit gesprochen.
Ja.
Und da hat das schon gut gemacht. Aber der Hauptdarsteller, was ist das, Justin Bruning?
Bruning, ja.
Der war nicht gut. Und die haben es halt einfach verpasst, da wirklich charismatische Leute reinzuholen. Die wollten mit, das war zu viele Leute, war das FBI involviert, die Foundation. Ja. Irgendwie Michael, der einen Dreier macht mit zwei Frauen, zumindest wacht er neben zwei Frauen auf. Es war einfach ein bisschen zu viel von allem. Hat mir nicht gefallen. Es war irgendwie, es kam nie dieses Feeling auf, dass ich da jetzt mit den beiden im Auto sitzen will.
Ja, und, wie gesagt, man vermisst auch den alten Trans Am. Also irgendwie, das ist ja schon irgendwie ein ziemlich geiler Wagen und
ja, man kann es aber nicht beschreiben, was es ist. Sergei sagt immer, ich bin ja so autointeressiert, das bin ich gar nicht.
Ja.
Ich mag einfach diesen Kit. Ich weiß auch nicht, was es ist.
Ist auch cool.
Die haben mit diesem Modell, die haben da dieser Pontiac hat eine Form, der mir einfach so brutal gefällt, wie nur selten ein anderes Auto. Wie das Auto von den Dukes, denn der Duke kommt selten allein, sag so einer.
Ja.
Der Dodge Charger. Sag so einer. Ich war vor einigen Jahren mit einer Freundin in Los Angeles, in den Warner Brothers Studios, und da gibt's auch ein Automuseum. Da kommst du rein, und das erste, was du siehst, ist die Schnauze vom General Lee vom Dodge Charger. Du, ich bin durchgedreht. Meine Freundin so, was ist mit dir? Und ich so, das ist General Lee? Und ich so, ja, aber das ist ein Auto. Und ich, nein, das ist kein Auto. Das ist das erste Auto meiner Kindheit. Der General Lee hatte ich noch vor Kit in meinem Herzen gehabt.
Den haben sie auf jeden Fall bei Knight Rider richtig gerostet.
Das war geil, oder?
Das war krass. Vor allem, wenn man sich die Hintergründe, sich da so anschaut. Also,
das haben sie gut gemacht.
Das ist schon richtig krass, auf jeden Fall.
Jedenfalls noch ganz kurz Knight Rider. David Hasselhoff, der hat das Ding noch nicht ganz abgeschlossen für sich. Zumindest sagt er immer wieder, ich arbeite an einem Projekt, wir bringen Michael zurück, wir bringen Kit zurück, bla 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 bla. Kommt da noch was?
Er wird langsam zu alt, oder?
Es ist 69 jetzt, ja.
Und ich glaube auch, dass das auch so ein bisschen vielleicht auch so ist, es war ja in den 80ern schon, Thomas Gottschalk von wegen hier, Mr. Knight Rider, es war ja immer so das, worüber man ihn promoten konnte. Und ich glaube, dass das auch so ein bisschen das Thema ist, womit er noch im Gespräch bleiben kann, weil seine Musik ist teilweise vielleicht ganz okay, aber es ist jetzt nicht so, dass das jetzt die Hütte abreißt und irgendwie in die Charts geht oder so. Also ich kann mir einfach ganz gut vorstellen, dass das für ihn ein gutes Thema ist, um noch im Gespräch zu bleiben, um vielleicht nicht nur solche Sachen wie Sharknado machen zu dürfen.
Aber ich glaube ganz ehrlich, dass wenn seine Musik scheint ja immer noch zu ziehen. Ich meine, gut, ganz ehrlich, Chartstürmen mit 69 Jahren machen die wenigsten. Das machen U2 nicht mehr. Das macht Bruce Springsteen mit den Albencharts vielleicht noch, aber ganz ehrlich, die richtigen Charts werden dominiert von Scheißmusik. Sorry, tut mir leid. Das ist ja keine Musik mehr, was da für
Scheiß läuft. Agro-Berlin, Scheißhaufen-Mucke, würde Bang Bros sagen.
Das ist doch keine Musik mehr.
Nee.
Also ganz ehrlich, da musst du, aber er hat seine Fanbase, ist sehr aktiv. Wenn er Konzerte gibt, geht da die Post ab.
Ja.
Also ich glaube, der lebt schon sehr gut. Der hat sich auch rehabilitiert. Es ist jetzt wieder cool, Hasselhoff zu mögen. Es ist nicht mehr so peinlich.
Ja, ich weiß gar nicht, wie er das geschafft hat, weil damals diese Sache bei der einen Verleihung, wo er da besoffen war, das ging ja ziemlich lang durch die Medien. Und ja, ist ja schön, wenn er sich wieder gefangen hat.
Also, ja, aber weißt du, ganz ehrlich, die Medien sind auch Arschlöcher, müssen wir ganz ehrlich sagen.
Ja, das stimmt.
Also die haben sich ja da einen Ast abgelacht, dass der besoffen auf dem Boden lag und Hamburger gegessen hat. Aber seine Fans, die haben einfach, und Menschen, die normal denken können, die wissen, hey, der Typ ist einfach gerade kaputt.
Ja.
Die sehen jetzt eine wunderschöne, ich nenne es mal, Wiederauferstehungsstory. Dem scheint es ja gut zu gehen.
Ja.
Der hat ja auch hast du vielleicht schon gesehen, Johannes B. Kerner, der war vor ein paar Jahren, und hat da auch ziemlich klare Worte gesprochen. War es jetzt was über Rassismus oder über Umweltschutz? Ich weiß gar nicht mehr.
Okay.
Aber der Hoff ist einer, der Stellung bezieht, der eine Meinung hat, der sie auch sagt. Und einer, den man auch wirklich auch ernst nehmen muss.
Klingt ja so ein bisschen so, als wenn er so dieses Herzensmenschmäßige, was er so bei Knight Rider zumindest so mit dem Thema Gerechtigkeit auch rausgebracht hat, ja auch so ein bisschen auch selber so ein Stück weit dahinter steht.
Es scheint so zu sein, es scheint wirklich so zu sein, ja.
Gut.
So, du Michael, jetzt wollen wir mal hier noch eine Bewertung geben. Ja, wir haben jetzt Knight Rider 2000 wohl so ausführlich besprochen wie noch kein anderer deutschsprachiger Podcast. Yay!
Du kennst können wir einen Haken drunter machen, wenn wir irgendwann sterben.
Absolut, was für einen.
Das haben wir gemacht.
Auf unserer Bewertungsskala, du weißt, wie die geht. Wir haben einen Daumen hoch, wir haben einen Daumen mit, wir haben einen Daumen runter und wir haben den öligen Bizeps. Mhm. Das heißt, wenn irgendetwas dir extrem gefallen hat, aber du weißt, das war jetzt aber nicht das Allergeilste, aber mein Herz schlägt so extrem dafür, dann kannst du auch Daumen hoch, Mitte runter mit dem öligen Bizeps geben und dann sind trotzdem das Ding veredelt irgendwie. Was für eine Bewertung gibst du dem Teil?
Ich muss leider zum Tiefdarm greifen. Der ist einfach zu trashig, der Film. Er verpasst zu viele Chancen und ja, ich habe immer schon gesagt, auch gerade wenn es auch um die alte Serie geht, für mich ist Knight Rider auch Kid in Action zu sehen. Das hat mir sogar bei der alten Serie oft nicht gefallen, wenn dann kein Showdown da war oder so. Und ja. Knight Rider 2000 bietet da was ich vielleicht eine Minute überhaupt an Action auf 90 Minuten gestreckt und das ist nicht mal ausbaufähig, um es mal mit Hugo Egon's Baldern Worten zu sagen.
Ja, ich weiß genau, was du meinst. Ich weiß genau, was du meinst. Und ich habe keine Ahnung, wie zum Geier ich diesen Scheiß jetzt bewerten soll. Zum einen, ich habe dir gesagt, wenn das Ding im Fernsehen läuft, ich müsste kurz hinschauen. Das habe ich bei Filmen, die ich wirklich nicht mag, normalerweise nicht. Ist das ein guter Film? Oh nein, keine Chance. Das ist kein guter Film. Aber ich sehe trotzdem, dass da Darsteller dahinter sind, die das ganz gut gemacht haben. Mhm. Da war eine gute Intention dahinter. Aber es wurde nicht gut umgesetzt. Nee. Ich gebe auch einen Daumen nach unten, aber, würde ich dieses Teil jetzt, das ist immer die Frage für mich, kommt das Ding mit auf die einsame Insel oder nicht? Und da würde ich jetzt fast sagen, ja, denn das Ding hat doch, ich habe Kit und Michael, die ein paar Witzchen reißen. Ich habe Devin. Ich habe für mich einen wirklich tollen Soundtrack. Ein paar Shots sind gelungen. Susan Norman hat einen guten Job gemacht.
Das hat sie.
Der Bösewicht war gut. Der Madoc war gut. Weißt du, was ich meine? Ich kann dem ein paar Dinge abgeben, aber es ist kein guter Film, aber ich nehme mit auf die einsame Insel. So wird's. Daumen runter. Öliger Bizeps, das ist mein Wort zum Sonntag.
Ein moderner, etwas misslungener Thriller, der aber wenig mit Knight Rider zu tun hat, so würde ich sagen.
Der sehr wenig und auch keinen Knight Rider Vibe besitzt, genau so ist es.
Also da ist Viper schon fast mehr Knight Rider.
Ja. Oder Stingray, keine Ahnung. Jetzt haben wir noch was zu lösen, und zwar, wir haben ein Filmquiz, und ich wiederhole es dir jetzt gerne nochmals, okay?
Bist das du bereit? Ist gut, ja, ich weiß nämlich die Frage nicht mehr, aber ich wusste die Antwort, glaube ich.
Ich weiß, ich will es auch vergessen, so eine Scheißfrage. Wir haben einen Vater, dessen Sohn fälschlicherweise von einem korrupten Sheriff inhaftiert wurde in Gefangenlager gesteckt. Und sein Vater kann das nicht tolerieren, der will seinen Sohn unterstützen, der weiß, der wird dann sterben. Und der Vater nimmt dann seinen fahrbaren Untersatz, um seinen Sohn aus dieser Lage zu befreien. So, Cinefreak. Jetzt kannst du beweisen.
Ich lieg falsch. Ich dachte erst an Over the Top, aber der ist ja gefangen. Der ist ja gefangen, sagtest du.
Der ist gefangen. Okay, der Typ in Over the Top ist auch gefangen. In einer sehr merkwürdigen familiären Struktur, aber ja, das ist nicht das Gleiche.
Das stimmt. Aber du sagtest, das hätte irgendwie eine leichte Parallele zu Knight Rider 2000.
Okay. Die Parallele ist ein Typ mit seinem fahrbaren Untersatz. Das ist aber schon die ganze Parallele.
Okay. Oder ist das hier dieser mit dem schwarzen Wagen mit Charlie Sheen oder so? Interceptor? Nee, ne? Sag mal das Ja.
Dieses wunderbare Werk stammt aus einem Jahr, in dem Knight Rider gedreht wurde. Das Jahr 1984.
84. Ein Vater mit seinem Auto unterwegs.
Ich habe nichts von einem Auto gesagt. Ich habe gesagt, fahrbarer Untersatz.
Ach so, fahrbarer Untersatz.
Okay. Ich habe extra nichts von vier Rädern gesagt.
Ach, ist das dieser Film Der Tank?
Ja!
Ah, ja. Okay. Ich weiß nicht, ob ich den mal gesehen habe, aber ich habe zum... Irgendwann haben wir den mal gesehen, glaube ich, als ich noch ein
bisschen... Alter Falter! Ja. Aber da muss ich aber... Okay, jetzt muss ich aber dir schon ein Riesenkompliment geben. Ich habe jetzt echt gedacht, dass ich wollte dich nicht auf... Ich wollte dich nicht vorführen, gar nicht.
Alles gut.
Aber ich habe jetzt wirklich nicht damit gerechnet, dass du hier, dass es Teil errätst. Ich habe diesen Film erst vor ein paar Wochen zum ersten Mal gesehen.
Okay.
Und ich muss schon sagen, jetzt wurdest du deinem Nickname Cinefreak echt gerecht, wunderbar
danke,
gelöst.
Danke.
100 Punkte, geile Sache, ey.
Wie ist der Film gealtert, deiner Meinung nach?
Wie gesagt, ich habe den zum ersten Mal vor 3-4 Wochen gesehen und ich musste schon brutal schmunzeln. Das ist für mich so, der Film fängt an so mit alter Militärmusik und das ist ein richtiger alter Männerfilm für mich. Ja, James Garner, Hauptrolle. Ich mag James Garner, war, glaube ich, ein ganz cooler Typ. Also als Schauspieler war er ziemlich cool. Ist ja der Vater von Jennifer Garner, müssen wir sagen.
Aha.
Und eigentlich zu Beginn, so, das ist irgendwie sehr merkwürdig, diese militärische Atmosphäre. Mhm. Aber ich kam dann ziemlich gut in den Film rein, muss ich sagen. Und als dann dieser böse Sheriff sich am James Garner rächen wollte, dem er seinen Sohn hinhaftiert und dieser seinen Panzer, seinen Privat-Sherman-Panzer hervorgekramt hat, das hat mir schon sehr, sehr zugesagt. Also ein Mann, der mit seinem Panzer aufräumt, das ist genau mein Ding. Und ich habe dem effektiv eine 7 von 10 gegeben. Das ist ein geiler Film,
okay.
Kann man sich mal geben. Sehr doof, aber hey, der unterhält einfach so gut.
Oh, das ist gut.
Aber geil, dass du den Raten hast, hey, das finde ich großartig.
Ich bin gerade im Überlegen, was macht Glenn Larson eigentlich jetzt? Oder hat er Glenn zuletzt Larson? Gemacht? Oder ist der auch schon verstorben?
Glenn A. Larson, ich bin gerade nicht sicher, ob der auch schon verstorben ist.
Weil der hat ja in den 70ern, 80ern wirklich viel gemacht, ne? War ja eigentlich so für diese ganzen, ja, aus heutiger Sicht sagt man Action-Trash, aber es waren damals also, hochwertige Serien.
Ey, ganz, wenn man, okay, ich lese es einmal kurz mal vor, was er so gemacht hat. Ich gehe jetzt mal mit Vollgas da durch.
Ja.
Er hat gemacht, als Autoproduzent, Auf der Flucht, ihr Auftritt El Mandy, die Leute von der Shiloh Ranch, 6 Millionen Dollar Mann, die zwei mit dem Dreh, Quincy, Kampfstern Galactica, Buck Rogers, Magnum, ein Colt für alle Fälle, Simon, Knight Rider, ein Fall für Professor Chase ist großartig. Automan hat er gemacht, den ich erwähnt habe vorhin, Mode, Models und Intrigen, Highwayman hat gemacht, One West Waikiki, Team Knight Rider, alter Falter.
Street Talk müsste schon auch von ihm gemacht. Sein, meine ich.
Was genau?
Street Talk war, glaube ich, auch von ihm.
Ist zumindest nicht auf der Liste drauf jetzt, die ich gerade hier vor mir habe. Aber, hey, du ganz ehrlich, er wird nichts mehr machen, er ist tot. Er ist vor 2014 leider verstorben.
Okay.
Aber das ist schon ganz, ganz großer. Glenn A. Larson ist ein ganz, ganz großer Name in Hollywood und er hat uns eine wunderbare Kindheit präsentiert. Vielen Dank.
Auf jeden Fall, das stimmt.
Ist ein ganz, ganz großer gewesen. Du warst heute auch ganz groß, Michael. Du hast hier einen riesen, ich bin so glücklich, wir haben
Dankeschön.
So eine geile Episode präsentieren können, die hoffentlich ganz viele Leute glücklich macht.
Mhm.
Und jetzt gehe ich noch kurz mal in den Wrap-Up-Modus. Liebe Leute, das war jetzt mal nicht der Sergej, der hier mitgeplaudert hat, das war der Michael, der Cinefreak. Und wenn euch gefällt, was wir hier gemacht haben und weiter mit uns plaudern wollt, dann könnt ihr das machen im Liquid Love Filmforum. Wie gesagt, der Michael heißt da Cinefreak, ich heiße da passender oder unpassenderweise John Clark. Und ja, wir sind ein Forum, das sich hauptsächlich mit Actionfilmen befasst und halt mit Actionserien oder Pilotfilmen. Alles, in dem es ein bisschen kracht, kommt da zu Wort. Dazu kam später mal die wunderbare Website actionfreunde.de und ja, wir haben das Vergnügen, hier einen Podcast für diese geile Seite zu machen und auch hier nochmals ganz, ganz herzlichen Dank an die drei Gründer, die dieses Teil mal auf die Beine gestellt haben. Ohne die würden wir uns alle gar nicht kennen. Und jetzt nochmals, Michael, herzlichen Dank, dass du da warst. Mhm. Ich werde dich auf jeden Fall wieder mal einladen für ein lustiges Thema.
Hat Spaß gemacht
und,
auf jeden Fall.
Ja, liebe Leute, dann würde ich sagen, wir hören uns bald wieder in einer anderen Runde. Mal sehen, wer es dann sein wird. Und verbleiben mit freundlichen Grüßen. Bis bald. Tschüss.
Bis dann.